Jetzt besser, ne?
Ist wie vorher.
Wie vorher, okay.
Also wenn du dich damit besser fühlst, ist alles, es ist auch wichtig.
Ja, ja. So. X-Kong sind die Empire.
Genau.
Wo man das X hier nicht ausspricht.
Nein, das ist wie bei Spy Family.
Ja.
Genau. Ist es Hunter X Hunter? Ist es Hunter Cross Hunter? Ist es Godzilla Cross Kong? Man weiß es nicht. Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcasts. Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt, die ganze Affenbande brüllt. Wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja. Kann ich auch nichts dafür. Mein Name ist Steffen, ich bin hier der Nerd und Daniel ömmelt sich auf der anderen Seite Deutschlands eins zurecht. Schönen guten Tag.
Hallo.
Der Affenonkel, welch ein Graus, reißt ganze Urwaldbäume aus, die ganze Affenbande brüllt. Oh, du, 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 du.
Ja, eigentlich, das hätte der Filmtitel sein können.
Ja, wer hat die Kokos? Godzilla Kong, wer hat die Kokosnuss geklaut?
Ja, oder Godzilla gleich streichen.
Ja, genau. Genau, also Daniel sagt es schon, wir besprechen heute den neuesten Legendary Warner Brothers Monsterverse Kracher Monsterfilm Extravaganza Deluxe mit Doppeltkäse. Godzilla X Kong, haben wir uns gerade schon drüber unterhalten, ist es Godzilla X Kong, Godzilla Kong? Spy Family, Hunter Cross Hunter, man weiß es nicht. The New Empire, was immer das heißt, ja. Ist der mittlerweile fünfte Film im Monsterverse.
Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so lange durchhalten.
Das ist ein guter Punkt, weil es immer wieder hieß, Toho nimmt den die Lizenz weg, die Filme sind so schlecht und Toho lässt das nicht mehr zu, dass die das alles so verhunzen. Und die Kinokasse sagt was komplett anderes. Die Filme sind also finanziell relativ erfolgreich. Jetzt auch dieser Film wieder zum Startwochenende, letztes Wochenende in Amerika relativ gut angelaufen. Also Toho hat meiner Meinung nach wenig Grund, sich zu beschweren und das dann, also woran das vielleicht auch liegen könnte, besprechen wir dann auf jeden Fall gleich auch nochmal. Du hattest jetzt die Monarch-Serie, die bei Apple Plus lief, nicht gesehen, ne?
Nee, ich habe Apple Plus auch hier nicht draufgekriegt. Ich weiß nicht
draufgekriegt. Ja.
Ich glaube, ich bin auch zu blöd dafür.
Ja. Also im Zweifelsfall ist es das, aber ist auch tatsächlich bei Apple ein bisschen schwieriger, wenn du nicht gerade irgendwie ein Smart TV oder eine Firebox hast oder irgendwas in der Richtung, Firestick oder am Rechner. Und du brauchst auch noch irgendwie diese spuddelige Apple-ID. Das ist auch echt immer schwierig. Die muss man sich irgendwie erst noch anlegen. Ist aber auch vollkommen egal. Nichts, was in der Serie vorkam, braucht man für diesen Film. Also es ist komplett unerheblich. Und das hatte ich in unserer Besprechung, wir hatten die Serie ja mit Chris vom Dinos, Dämonen und Doktoren besprochen, hatte ich das ja schon vermutet, dass das nicht besonders stark aufeinander aufbauen würde und tatsächlich, also komplett egal. Also ich,
ja, weil sonst würde man wahrscheinlich aber auch eine Menge Kinobesucher verschrecken damit.
Ja, also können wir nachher mal gerne besprechen, also woran man es am ehesten nicht merkt, dass die beiden Sachen zusammenhängen. Aber es wäre gut gewesen, wenn man sich abgesprochen hätte, was so die ganzen Regeln dieses Hohlerde-Gelöts irgendwie angeht und wie man da hinkommt und all das. Also die Serie macht da ja noch was ganz anderes auf. Da müssen wir ja mal drüber reden. Du hast eine kleine Story-Zusammenfassung im Internet gefunden, die du mal vorlesen möchtest, habe ich gehört.
Ja, weil auf der anderen Seite ist es noch nicht drauf. Sowohl Godzilla als auch Kong spüren eine Bedrohung, die aus dem Innern der Erde zu kommen scheint. Auf Skull Island öffnen die Menschen einen Zugang zur Hohlerde. Das ist eigentlich Barbados, aber okay. Dort treffen Godzilla und Kong auf einen mächtigen Gegner, der die Existenz aller bedroht.
Die Einstellung des Monsterverses. Nee, warte.
Ja. Also eigentlich ist es tatsächlich nicht Skull Island, sondern Barbados. Das wird tausendmal mit Untertiteln extra beschrieben.
Ja. Fiel mir auch gerade auf, als du es vorgelesen hattest. Das ist Barbados. Da macht man schön Urlaub.
Mhm.
Da haben sie nämlich eine von den Monarch Outposts hingebaut und da ist einer von diesen leuchtenden Zugängen, durch die die Titanen in dieser Welt hin und her wechseln können. Also wenn man sich mal fragt, wo die ganzen Kaijus zwischendurch sind, also auch in den japanischen Filmen, die gehen einfach in die Erde rein. Also, keine Ahnung.
Kann ja sein, dass dann nach Monster Island dann da so ein Loch entstanden ist, ne?
Genau. Also das ist zumindest die Erklärung des Monsterverses, warum Kaijus, Titanen, ich sag aus Gewohnheit gerne Kaiju, obwohl das hier in diesem Universum halt nicht, also in der Regel nicht gesagt wird. Also in der Monarch-Serie wird 3-4 Mal von Japanern Kaiju gesagt, weil das aber auch einfach großes Monster heißt und nichts weiter. Der Begriff für die Monsterverse-Filme ist eigentlich Titan, aber bitte entschuldigt das bei mir, wenn ich das irgendwie gleichwertig benutze und mal Kaiju und mal Titan sage. Wir machen hier einen Kaiju-Podcast und keinen Titan-Podcast, deswegen ist das bei mir ein bisschen fester drin.
Und vor allem Titan erinnert mich dann mal eher an Attack on Titan.
Ja.
An diese grinsenden Menschen, also, oder Titanen halt.
Gab es da schon Crossover? Attack on Titan und Godzilla? Bestimmt, oder?
Nee, noch nicht. Nicht, dass ich es gewünscht habe, nee.
Es gibt doch auch die Realfilme, die sind doch auch von Toho, oder?
Weiß ich gar nicht, ob die das gemacht haben.
Ja,
müsste ich nachgucken.
Ja. Ich gebe das mal ins
Internet. Wäre aber schon was. Godzilla versus Titan. Dann wäre es ja eigentlich Godzilla versus Godzilla, weil er ist ja auch ein Titan hier in dieser.
Genau. What if Godzilla was in Attack on Titan? Man weiß es nicht. Nee, sieht also, das wäre ja wirklich eine Sache, die sich total anbieten würde. Ich habe neulich in meiner Comic-Sammlung rumgewurstelt, weil da uns so eine Kiste entgegenkam. Und da habe ich vom Gratis-Comic-Tag von vor ein paar Jahren ein Heft gefunden, da ging Attack on Titan gegen die Avengers. Das hat es offensichtlich auch mal als Comic gegeben. Also, womit es da schon immer. Es gab ja wirklich mit allem Möglichen schon Crossover mit Godzilla. Also, Hamtaro hat neulich Crossover gemacht.
Ja, irgendwo habe ich es auch schon mal gehört, ja.
Genau, dann Shin-Chan und Shin-Godzilla gibt es einen kurzen Anime, sehr witzig. Also es gibt etliche Crossover mit allen möglichen Figuren. Hello Kitty hat Crossover gemacht, da kriegst du dann so Hello Kitty in so einem Godzilla-Kostüm und so. Auch sehr niedlich.
Ja.
Ne?
Also warum Attack on Titan? Ja, und auch schon, Godzilla taucht auch in vielen Serien und so auf.
Ne? Genau, immer so nebenher. Also ich verstehe nicht, warum Attack on Titan da noch nicht. Lass uns da mal drüber nachdenken.
Ja.
Aber nicht heute.
Nee.
Du hattest gerade irgendwann im Vorgespräch oder schon während der Aufnahme mal gesagt, man hätte Godzilla auch rausstreichen können. Woher kommt denn dieser Eindruck?
Ja, weil ich einfach das Gefühl habe, es geht hier mehr um Kong oder um King Kong als um Godzilla selber, weil das, was ich von ihm gesehen habe, war meistens ja einmal ein Kaiju nieder oder Titan niedergestreckt, dann schläft er, dann lädt er sich auf, steckt den zweiten nieder, aber das ist alles so schnell, so und dann lädt er sich wohl wieder auf, während die ganze Zeit die Geschichte in der Hohlerde stattfindet und am Ende, ja, gibt's dann einen kleinen Kampf gegen Kong, dann verbünden die sich wieder und dann kämpfen die kämpfen dann wieder gegen die Monster, aber Kong gegen den Hauptbösewicht.
Mhm.
Godzilla ist so ein bisschen eine Nebenfigur geworden, habe ich das Gefühl, in diesem Film.
Und das fand ich in Godzilla vs. Kong schon so. Also da hatten sie ja wirklich Kong begleitet auf diesem Abenteuer. Und Godzilla war da so ein bisschen der Schurke, bis sie dann eben am Ende gemeinsam gegen Mechagodzilla kämpfen mussten. Und das hat, also wie du schon richtig sagst, dieser Film tatsächlich noch mal verstärkt. Also Godzilla ist wirklich in seinem eigenen Franchise, er hat das Franchise ja begründet 2014, in seinem eigenen Franchise zu Nebenfigur geworden. Also das kann man schon mal als Fazit auch wirklich schon mal so vorwegnehmen. Der ist wirklich nur so ein Supporting-Cast für Kong. Ja. Das ist eigentlich Kongs neues Abenteuer. Finde ich sehr spannend.
Ja, ja. Wobei ich jetzt nicht gerade der größte King-Kong-Fan bin.
Und ich glaube, da geht es den Amerikanern ein bisschen anders. weil das ja deren Monster ist. Also es gibt ja diese Legende, dass die amerikanische und die japanische Version vom ersten Godzilla gegen Kong-Film, dass die irgendwie unterschiedlich sind und dass in der amerikanischen angeblich King Kong gewinnt und in der japanischen Godzilla, und das stimmt ja gar nicht. Also der Film hört dann einfach auf, man sieht beide nicht mehr. So, ne? Ja. Aber das ist, da schwingt, glaube ich, auch so ein bisschen so dieses, unser Held, unser Affe, der soll am Ende dann eben hier gewinnen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund, also den amerikanischen Markt da ein bisschen stärker zu bedienen, um den Amerikanern so ihr eigenes amerikanisches Monster, den Kong, halt eben zu präsentieren. Und Godzilla, der von außen so als japanisches Franchise so reingewurschtelt kommt, der kriegt maximal so den Zuschauerplatz.
Ja, ich finde, dann ist aber auch einfach der Name vom Titel total falsch. Er hätte ihn auch einfach nennen können, King Kong gegen Orang-Utan, und Godzilla ist auch noch dabei.
Ja, irgendwie sowas, ne? Also es war tatsächlich, also ich glaube halt, dass Godzilla so als wiedererkennbare Marke ganz gut funktioniert. Weil es ja auch sehr, sehr viele Godzilla-Comics gibt und eben auch Serien, also Kong hatte in der Monarch-Serie so ganz kurze 2-3 Auftritte, und Godzilla war da schon stärker der Fokus. Also ich glaube halt, dass Godzilla so als wiedererkennbare Marke für die meisten noch ganz gut funktioniert, aber vielleicht so als Protagonist halt nicht so richtig viel hergibt für den fürs Kino, in Anführungszeichen. Weil er dann doch eher Antagonist ist, Fragezeichen, Anti-Held.
Ja, ich meine, was soll der auch noch groß machen? Der ist ja seit dem Kampf gegen King Ghidorah, ist er ja eh schon King of the Monsters. Also, wo mich da dann die nächste Frage kommt, wenn sich sowieso alle Titanen vor ihm beugen, wieso lehnt sich dann ein Titan auf einmal gegen ihn in Rom auf?
Na, das sind ja die, was war das? Diese Spinne war das, ne? Die plötzlich da irgendwie drin stand. Es ist Plot. Dramaturgische Gründe.
Ja, plotgesteuert.
Ja, genau. Ja.
Das ist mir heute eben da in dem Film sehr häufig aufgefallen. Also vieles relativ zu den vorherigen Filmen nicht mehr so ganz 100% passte.
Das weiß ich natürlich nicht, und da kommen wir wahrscheinlich im Laufe der Besprechung auch nochmal zu. Also wie viel Konsistenz und Kanon brauche ich in einem Film, wo sich ein Haufen großer Affen und eine Riesenechse oder zwei Riesenechsen gegenseitig auf die Oma hauen. Also, ne, also wie viel Wert lege ich da auf Flüssigkeit, in Anführungszeichen? Und kann man da vielleicht solche Ungereimtheiten aufgrund der Tatsache, dass das ohnehin recht einfach gestrickte Kinounterhaltung ist, kann man die da vielleicht nicht doch einfach außen vor lassen? Also ich weiß es nicht, das können wir vielleicht im Laufe der Zeit mal so im Hinterkopf behalten. Ich will tatsächlich erstmal so ein bisschen über den Storyablauf reden, weil du hattest in dieser Zusammenfassung, die ja auch wirklich super oberflächlich ist, schon gesagt, Godzilla und auch Kong spüren eine Bedrohung. Tatsächlich ist Kong ja die Person, in Anführungszeichen, die diese Bedrohung direkt aufdeckt. Also da öffnet sich ja in der Hohlerde, in der Kong im Moment unterwegs ist und auch so ein bisschen wohnhaft ist, plötzlich so ein extra Krater, wo er dann eben den neuen Oberschurken, nämlich so einen schlaksigen Orang-Utan, ne? Scar-King.
Ja, Scar-King. Es fing ja, glaube ich, erst damit an, dass man so ein bisschen Kong gesehen hat, wie der gegen so Riesenwölfe kämpft und dann so ein bisschen alleine und traurig ist und wahrscheinlich eine Familie sucht, weil der zwischendurch hört er dann auch einen brüllen und dann denkt er, ey, das ist ein Verwandter von ihm, oder ist das nur so eine Echse, die einfach genauso brüllen kann wie er und sich immer aufbläht.
So ein Frosch. Ja. So ein kleiner Frosch.
Ja, genau. Ja. Ja. Und dann kommt das, dass die immer auf einmal immer so wie so drei Spitzen kommt dann immer eine so eine Resonanz. Und dann taucht auf einmal aus da, wo er vorher die ganzen Wölfe besiegt hat, da fallen die auf einmal alle in ein Loch rein und da kommen die dann raus.
Also die wohnen in so einem unterirdischen Lava, an so einem Lavasee irgendwie, wo es hübsch warm ist, aber auch in so einem, irgendwie in so einer zweiten Blase, also so eine Hohlerden-Erde, Hohlerden-Hohlerde, keine Ahnung, also nochmal so eine Nebendimension. Und dahin hat es die mehr oder weniger verschlagen. Und Kong findet diesen Weg auch mit Hilfe von so einem kleinen, süßen Babyaffen. Der mit so ganz großen Augen ganz niedlich guckt und ihn aber eigentlich auch so ein bisschen verarschen will. Man merkt das die ganze Zeit. Das ist ganz witzig, dieses Zweiergespann.
Ja, das schon. Bis zu einem bestimmten Punkt will er den auch immer umbringen.
Genau, also so eine Falle locken, also an so einem Wasserloch, an einem See, trinken die beiden dann was und der Kleine, also der wird Zuko genannt. Das ist so der Name, den das Merchandise dem kleinen Äffchen gegeben hat. Lockt ihn halt in diesen See und guckt auch immer so ein bisschen hinter ihm und dann kommt dann irgendwann so eine große Seeschlange raus und greift Kong an und man merkt schon, dass Zuko ihn da so ein bisschen versucht hat, in diese Falle reinzulocken. Kong kann sich aber gegen die Seeschlange natürlich erwehren, weil er immer noch diesen Godzilla-Hammer hat, diese Godzilla-Axt aus dem vorherigen Film mit der Godzilla-Schuppe und hackt dann da diese Seeschlange irgendwie in mehrere Teile. Und erst als die beiden sich dann so gemeinsam zum Abendessen hinsetzen und diese Seeschlange so auszuzeln, merkst du so, die beiden werden langsam so bisschen Freunde, aber die sind bestimmt so 10 Minuten unterwegs. Das ist relativ niedlich gemacht, finde ich.
Ja, ich glaube, das sieht man so ein bisschen, der kleine Zuko. King Kong bietet ja Zuko dann erstmal ein bisschen Fleisch an. Will er ja erst gar nicht. Dann schmeißt er ihm das hin und dann geht er doch dran, frisst was und dann sieht man, wie er sich so ein bisschen immer näher zu Kong setzt. Und das soll wahrscheinlich auch so ein bisschen da bedeuten, also wenn man später das Ganze sieht, dann weiß man warum, weil der wahrscheinlich als Kleinstes und Jüngstes in der Hierarchie wahrscheinlich nie was richtig abbekommt. Und er wirft ihm da richtig was, das beste Essen hin, gefühlt.
Und das, ich liebe ja das erste Treffen von den beiden. Weil Kong ja als erstes eben auf eine Gruppe anderer großer Affen eben trifft, ihn auch angreifen. Also man merkt, der hat da irgendwie deren Territorium betreten. Und er trifft aber eben zuerst Zuko und man weiß gar nicht, ist Zuko vor denen auch schon weggelaufen oder was ist da eigentlich passiert? Und dann kloppen die sich natürlich und Zuko greift dann eben irgendwann auch Kong an und dann schnappt sich Kong Zuko wirklich am Bein und benutzt ihn wie so eine Waffe und haut dann den anderen Affen mit dem. So ein bisschen wie hier Hulk und Loki damals im ersten Avengers.
Mickriger Zuko.
Genau. Und ich dachte erst, oh mein Gott, hoffentlich überlebt er das so niedlich wieder. Ist. Hoffentlich zerlegt er den jetzt nicht irgendwie. Aber der bleibt so ein bisschen sein Sidekick. Das finde ich ganz niedlich.
Ja. So ein bisschen wie Shorty.
Shorty, wer ist nochmal Shorty?
Bei Indiana Jones.
Und das Tempel des Todes. Short Round. Short Round. Ja, genau. Shorty. Ich hab die Filme
Das ist ein alten Charakter, der ist nicht so übertrieben nervig wie manche andere, aber der ist auch für ein bisschen Slapstick kann man es nicht nennen, aber halt so ein bisschen für den Comic Relief oder wie das so
schimpft und zuständig wird. Ja, der Darsteller von dem Short Round, der hat ja gerade eine Renaissance, der ist ja in ganz vielen Filmen inzwischen wieder mit dabei.
Okay.
Genau. Der war auch in Loki dabei, in der Loki-Serie, in der zweiten Staffel war der auch wieder mit dabei. Ui. Ich kann mir keinen Namen merken, Quehui.
Ich kann es auch
nicht. Er hat halt einen chinesischen Namen und ich kann mir keinen Namen merken und das ist mit chinesischen Namen noch viel schlimmer und das versuche ich gar nicht erst.
Ja. Aber dann kommt Kong ja auch dann, beziehungsweise dann zeigt Zuko ja den Weg zu den anderen und dann kommt er, wie du schon sagtest, zu dieser Lava. Das ist eigentlich so ein Tal, so ein kleines Tal mit Lavafluss und Lavasee drin. Und da sind dann ganz viele Affen, die von seiner Größe, seiner Art und alles. Und zeitgleich haben wir ja noch einen Sprung mit den Menschen.
Genau.
Da ist dann ja das taube Kind, das, ja, ich weiß nicht, den Namen habe ich schon wieder vergessen.
Die heißt also die Gia im Film.
Ja, es ist jedenfalls von dem Ivy-Stamm. Wir kennen diesen Stamm noch aus Kong Skull Island aus den 60ern.
Und aus der Trickserie.
Genau. Da ist auch noch. Und sie ist die letzte von Skull Island, denn da scheint wohl ein großer Sturm gewesen zu sein, der alle getötet hat, bis auf sie.
Genau.
Wahrscheinlich mit Plot Armor überlebt, aber auf jeden Fall geht es um sie. Die hat dann, geht zur Schule. Und hat immer wieder Visionen von diesen drei Peaks oder drei Störungen, die da immer wieder kommen und malt die auf wie so eine Verrückte. Zumindest für die Schüler ist es so. Keiner weiß, was mit ihr los ist, und dann bespricht sie das auch mit ihrer Mutter, und sie sieht dann gleichzeitig, weil so ein Seismograph das auch aufzeichnet, vergleicht sie das, kommt da aber nicht ganz hinter, und dann befragt sie auch noch einen anderen, der war in dem vorherigen Film, war der Podcaster, und ist es da auch.
Bernie.
Bernie, genau. Ja. Dann fragt sie da, weil er sich damit ja besser auskennt, und ihm ist aufgefallen, dass die im alle, was sie gezeichnet hat, im gleichen Abstand ist wie das, was der Seismograph gezeichnet hat. Mhm. Und da kommen die so ein bisschen langsam auf die Spur, dass es irgendein Signal sein muss.
Weil Seismographen so funktionieren wie Telepathie. Deswegen können das kleine Kinder und Seismographen empfangen oder so.
Ja, genau. Ja. So kann man es erklären.
Keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall fliegen die dann nach Barbados, und dann kommt da erstmal King Kong raus aus dem Wasser, also aus dem Portal, weil er Zahnschmerzen hat.
Ja.
Dann kommt da ein Typ vorbei, der ist wohl auch Zahnarzt, sieht ein bisschen nach Ace Ventura aus, zieht ihm den Zahn und gibt ihm da so eine Prothese. So, dann erstmal das Erste natürlich, wie heißt das Mädchen nochmal?
Gia.
Gia. Dass sie Kong erstmal erklären muss, dass er damit auch gut aussieht.
Genau, also sie kann ja mit Kong über Zeichensprache kommunizieren, das haben sie in den Filmen davor schon gemacht.
Genau.
Der Zahnarzt ist eigentlich auch eher Tierarzt, aber eben dann für Titanen. Das ist so sein Spezialgebiet. Und der wird Trapper genannt. Warum auch immer.
Ne? Ja, besser Trapper als Tripper, aber. Auf jeden Fall, zu der gleichen Zeit ist dann Godzilla aus dem Kolosseum wieder aufgewacht und zieht dann auch seine Richtung. Alle glauben erst, das liegt daran, dass King Kong wieder da ist und der sein Revier streitig macht.
Und Godzilla in diesem Kolosseum, wie er schläft, ist wirklich wie eine große Katze. So nach dem Motto, if it fits, I sit. Und dann rollt er sich da immer ein und hat dann irgendwie seine Homebase in Italien aufgeschlagen.
Ja. Ja, da haben die Römer gleich noch ein Naturwunder.
Genau.
Ja. Nee, der zieht ja dann erstmal weiter Richtung Südfrankreich. Weil er sich da an einem Atomkraftwerk auflädt. Mhm. Zeitgleich fliegen die Personen mit dem Piloten mit King Kong zusammen in die Hohlerde, weil sie keine Berichte mehr aus ihrer Station, die in der Hohlerde ist, bekommen.
Und das ist doch mal eben. Genau. Lass uns doch noch mal eben über Bernie reden. Du bist da gerade so ein bisschen drüber hin, drüber weggeruscht. Der will unbedingt mit in die Hohlerde und soll aber der Dr. Eileen Andrews, heißt sie, glaube ich, ne? Eigentlich helfen, diese Signale zu entschlüsseln. Monarch wäre dazu nicht in der Lage, die kriegen das nicht hin. Und das ist witzig, weil Monarch halt in der Serie selber auch immer so dargestellt worden ist, nach dem Motto, die können Frequenzen auf ihren Computern, können sie alle schön empfangen und ablesen. Aber interpretieren geht da nicht. Also die machen die ganze Zeit, sind die da in der Serie damit beschäftigt, Gammawellen oder Gammastrahlen oder was auch immer irgendwie zu empfangen. Und die wissen, dass das Muster sind, aber die können damit nichts anfangen. Also was die da bei Monarch überhaupt können, keine Ahnung. Also nicht mal das konnten sie irgendwie erklären. Also wo ich denke, ich verstehe einfach nicht, was Monarch macht. Also die haben unfassbar viel Geld, die haben Raumschiffe, die haben Superwaffen für Titanen, die können in den Dimensionen durch die Gegend reisen, alles Mögliche. Aber sowas Einfaches wie eine seismografische Welle kriegen sie nicht entschlüsselt oder können das nicht orten oder weiß der Geier was. Wissen nicht, wo das herkommt. Und dann muss da ein Podcaster helfen, der das Ganze irgendwie an seinen Discord schicken möchte, damit die das für ihn auch noch lösen, weiß der Geier was. Und ich denke, was ist denn das für ein Saftladen da? Das ist ja wohl nicht zu fassen. Was machen die denn da? Was machen die da beruflich? Das sind Pupsen auf ihren Händen sitzen oder was? Verstehst du nicht?
Ja. So ungefähr. Jeden Tag. Aber stimmt. Der hat dann auch, glaube ich, gesagt, dass er da unbedingt mit wollte. Ja, stimmt. Er hat ihr noch angefleht.
Und dann kommt er halt mit ihr auf die Station, weil das darf er sich dann irgendwie angucken, weil ist gerade Tag der offenen Tür oder irgendwie sowas, keine Ahnung. So. Und dann bequatscht er die so lange, dass er dann eben sogar mitfliegen darf. Also wo ich denke, hey, das ist sowieso irgendwie so eine paramilitärische Aktion, die da irgendwie stattfindet. So, das ist irgendwie zum Teil mit Regierungsgeld organisiert und unterstützt und finanziert und dies und das. Und manchmal haben sie denen das Geld noch gestrichen für bestimmte Projekte, aber irgendwie kriegen die alles irgendwie hin. Das ist also auch super ist einfach super übertrieben. Aber jeder Beteiligte, und das ein so ein, ich vermute mal russisch, keine Ahnung, Michael wird der genannt oder so, Ex-Militärtyp, der dieses Ding eben fliegen kann, der immer sagt, nein, der darf nicht mit, und dann wird er aber irgendwie überstimmt und dies und das, wo ich denke, wie passt denn da keiner, dass da mehr oder weniger ein Zivilist in dieses Abenteuer irgendwie mitfliegt. Ich denke, das ist doch, also da muss man wirklich 2-3 Mal schlucken und das akzeptieren, dann geht's. Aber man darf da nicht länger als 2 Minuten drüber nachdenken. Dass der, also einfach das. Wir sind Podcaster, ich wäre ja auch gerne mitgeflogen, aber mich lässt man ja auch nicht. Also Entschuldigung, was ist das denn?
Das stimmt, ja. Ach, ich weiß es auch nicht. Vielleicht, weil wir nicht in Amerika sind.
Ja, wahrscheinlich. Das Land der begrenzten Unmöglichkeiten.
Genau. ja, nee, aber also, wie gesagt, die fliegen dann. Ja, also vor allem das Mädchen darf ja auch mit, die Gia.
Ja, ja, aber sie muss ja mit, weil sie ja irgendwie diese, also. Ne,
ja, sie ja Kong mit ihr reden kann. Ja.
Genau. Dann hängen sie sich an Kong dran und springen dann eben hinterher.
Ja.
Und das ist auch wirklich, also der Film ist optisch wirklich sehr schön. Ja. Hast du ihn in 3D geguckt?
Ja. Ja, in der Premiere war nur 3D möglich.
Ja, wir haben ihn heute, deswegen sind wir heute gegangen, heute Nachmittag, in 2D geguckt, weil ich inzwischen halt eine Brille brauche, tatsächlich, aber für den Alltag, und ich das relativ unbequem finde, da eine zweite Brille drüber zu tragen.
Deswegen versuche ich das mal.
Ja, ich versuche das dann da womöglich eben zu vermeiden und in der Nachmittags- oder Mittagsvorstellung, 14 Uhr, war eben 2D möglich, und es war auch schön. Es waren viele Kinder im Saal, möchte ich betonen. Oh. Was eben auch eine kinderfreundliche Uhrzeit ist, und der Film ist absolut kindertauglich, also gar kein Problem. Monster sind okay, gruselig, siehst du bei Ninjago, glaube ich, Schlimmeres, keine Ahnung. von daher. Also nee, das freut mich, also dass das eben auch so ein junges Publikum erreicht, dass da nicht nur so dicke Nerds mit einem Godzilla-Shirt drin sitzen, so wie ich, weißt du.
Ja, das ist schön. Nee, bei der Premiere waren aber tatsächlich auch ein paar Jüngere da, das stimmt. Also so Jugendliche. Nee, also ja, ich hatte das auch mit einem Kollegen.
Bei mir waren es wirklich Kinder, also es waren wirklich so 12-, 13-Jährige, also richtig jung. Und
ja, gut, ich meine, hier sind ja noch Ferien, hätte eigentlich auch sein können. Aber wer weiß, was da ist. Ja. Nee, aber bei uns, wie gesagt, in 3D, ich fand das jetzt nicht anstrengend oder schlimm. Also immer merkt langsam, dass es besser wird. Wenn ich so an früher denke, die ersten 3D-Filme, dagegen ist das jetzt echt angenehm geworden.
So nach 20 Jahren kann das auch mal besser werden mit dem 3D.
Ja,
ehrlich.
Ja.
Also so langsam. Ich brauch's nicht. Also ne, wenn ihr euch das in 3D antun wollt, dann ist das euch überlassen. Für mich ist das nix. Also ich habe da auch, ist halt dann noch mal teurer, und wir haben schon irgendwie 13 Euro fürs Ticket bezahlt.
Was?
Ja, ja.
13 Euro?
Es ist halt richtig teuer bei uns. Ja, ja.
Wir haben aber 11 Euro und das für hinten für Loge.
Ja, wir haben auch hinten gesessen. 13,50, und dann, weil ich die Tickets von zu Hause, weil ich die Frechheit hatte, die Tickets von zu Hause schon zu kaufen, damit du dich nicht irgendwie an die Kasse stellen musst, noch irgendwie 2,50 Euro Vorverkaufs salbern.
Ah,
so. Aber nee, also die Tickets alleine irgendwie 13,50 Euro und dann noch irgendwie 2,50 Euro Versand, und Versand, hätte ich was gesagt. ja.
Kommt dann vom Kinobetreiber persönlich vorbei. Hier sind die Tickets.
Also wenn du so richtige so Konzerttickets kaufst, dann kostet das ja 5 Euro, dass die irgendwie zugeschickt werden. Wo ich denke, schick mir den Kram doch per Mail, dann drucke ich mir das zu Hause selber aus. So, was soll das denn? Und Vorverkaufsgebühren, also im Grunde genommen spare ich doch den Leuten Personalgeld, weil ich nicht den Leuten, den Studis da am Schalter auf die Nerven gehe. Also ich weiß gar nicht, warum ich dafür bestraft werde, den Arbeit zu ersparen. Ich verstehe es nicht.
Das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur Geldmacherei.
Ja, es ist wahrscheinlich wirklich Geldmacherei.
Ja.
Man weiß es nicht. Aber ich fand es richtig teuer. Also wir sind mit 2 Personen, also ich war mit Kati im Kino, haben uns dann auch Popcorn und Cola geholt und waren wirklich in Fuffi los.
Boah.
und das für einen Nachmittag ins Kino. Und da musste alte Frau lange für stricken. Also ich kann verstehen, dass Leute heutzutage sagen, also gerade aber auch bei den Marvel-Filmen, du, ich warte einfach, bis die bei Disney Plus sind, das habe ich sowieso. Und dann warte ich 3 Monate und spare ich mir das teure Geld fürs Kino.
Ja.
Also es wird echt immer teurer.
Ja, das ist ja, und dann, das ist diese Spirale, ne? Die ist, es wird immer teurer, weil immer weniger reingehen ins Kino. Ja. Anstatt irgendwo das, anzusetzen.
Man darf das halt nicht laut sagen. Für einen halben Liter Cola und eine kleine Tüte Popcorn zahlst du halt im Kino mal 10 Euro. Das muss also wirklich was sein, was man sich dann auch wirklich gönnt. Also
ja, hatte da muss ich das halt gestern auch.
Ja, da muss
10,50 Euro also halber Liter Cola und ein paar. Ja. Nachos mit Käsesoße.
Genau. Man muss sich das also wirklich gut überlegen. Es gibt inzwischen auch so Kino-Abos, wo ich glaube, die Kinos dann Verlust machen, keine Ahnung, aber da zahlst du, glaube ich, einmal, also je nach Kino natürlich, einmal einen Eintritt und kannst dann so oft ins Kino gehen, wie du möchtest. Aber es ist halt, also ins Kino gehen ist ein teurer Spaß geworden. Schönen Gruß.
Ja, haben wir hier so Rentner-Kino. Für 8,50 Euro können dann Rentner da mit Kaffee, Kuchen und so weiter und einen Film gucken, einen älteren, den ich von früher so kenne.
Ja, es gab ein Angebot vorher, also kommt ja immer Werbung erst und dann kommt so noch jemand rein und will Eis verkaufen und dies und das. Und dann gab es Werbung irgendwie kinderfreundliches Kino für die Kleinen, nicht so laut, nicht so hell. Und dann kann man gucken, so nachgemachte... so nachgemachte My Little Ponys, aber mit Einhörnern und so. Also ganz furchtbar. Zunikorn oder ich habe vergessen, wie es heißt. Mein Gehirn hat das ausgeblendet. So ganz furchtbar. Also ganz schlecht auch. Und ich denke so, ja, damit die Kinder auch intellektuell nicht herausgefordert werden. Es ist nicht so laut, nicht so hell und nicht so schlau. Keine Ahnung. Ja.
Könnte schon glatt Schule sein. Ne?
Naja. Ja. Aber das halt, also wie gesagt, da muss man sich halt überlegen. Und klar, wir gehen, ich hab ehrlich überlegt, ob ich jetzt so früh ins Kino gegangen wäre für diesen Film, wenn wir den Podcast nicht gehabt hätten. Wo ich ja so ein bisschen auch Dienst am Kunde mache und sag so, hey, komm, wir gehen die Filme früh gucken, damit wir eben den Podcast auch relativ zeitig besprechen können. Und wir sind ja schon eine Woche nach Amerika, da läuft der Film ja schon seit letztes Wochenende, seit Freitag oder so. Also manchmal ist es ja andersrum, dass wir früher sind als die Amerikaner, aber diesmal war man wirklich deutlich später. Und also vielerorts hat man den Film halt schon gesehen und dann denke ich so, ja, also wenn ich den Podcast jetzt nicht hätte und auch so habe ich ja momentan auch ein bisschen mehr Zeit, dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, dann gehen wir halt nächste Woche oder so. Also das ist halt auch mal so eine Sache, da wird Kino gerne ja auch noch mal günstiger, weißt du, wenn du am Superspartag hingehst oder so, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob's bei euch ist. Ich hatte mich ja so erschrocken, weil normalerweise ja mittags das günstiger ist als abends, so Primetime. Ja. Und deswegen hat mich das gewundert, dass ich weniger für eine Preview bezahlt habe. Also ich hätte du jetzt für eine Mittagszeit.
Also. Ja, ich hätte den Film natürlich auch am Mittwoch gucken können, ne? Klar, also 20.15 Uhr irgendwie. Aber wir sind halt eine halbe Stunde bis zum Kino unterwegs. Wir fahren halt ein bisschen in die Stadt.
Na ja, gut, ich habe noch 500 Meter bis hierhin.
Ja, ich weiß. Also in Rheine ist alles 500 Meter weg, davon mal ganz abgesehen. Also,
naja, fast. Ne? bis zum Bahnhof habe ich 1 Kilometer.
Naja, auf jeden Fall muss ich sagen, dass da muss man sich das Erlebnis halt wirklich auch schön machen, sage ich jetzt mal. Und das letzte Mal im Kino bin ich gewesen bei Turtles. Mutant Mayhem, das war der letzte Film, den ich im Kino gesehen hatte. Und da war ich auch sehr begeistert drüber. Das war ein schöner Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nee. Mein letzter Film war jetzt tatsächlich Chantal im Wunderland.
Hast du eine Wette verloren oder was?
Ich wurde von meinem Freund damit reingezogen. Ja. Und das Schlimmste ist, ich habe sogar ein paar Sachen gehabt, wo ich gelacht habe.
Oh mein Gott!
Ja, ich weiß, ich bin abscheulich.
Das ist was ist das? Das ist ein Spin-off von Fuck You Goethe und dann aber als Musical, oder?
Nee, es kommt tatsächlich ein ganz kleines Stück, kommt noch Zeki Müller rein, also Elias Mbarek aus Fuck You Goethe.
Genau.
Und ab dann geht's eigentlich nur noch um ein Wunderland. Die wird in einen Spiegel reingesaugt mit ihrer besten Freundin und dann geht's noch ums Wunderland.
Oh je.
Da hat er nichts mehr mit Fuck You Goethe zu tun. Da sind ein paar Schauspieler dabei aus dem Film, ja, aber hat sonst nichts mehr damit zu tun.
Ist das Narnia für Hauptschüler oder was passiert da?
Ja, das deutsche Narnia.
Ja, ja.
Ja, also naja, ungefähr für die neue
Jugend. Ja. Chantal, soll mal leise heulen, wir müssen den Film jetzt weiter hier besprechen.
Ja, ich weiß.
Super off-topic heute. Naja gut, wir waren bei der Ankunft von allen Personen im Hohlerdenland. Chantal im Hohlerdenland.
Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall sehen die nach einer Zeit fliegen, dass da die Basis zerstört wurde. Schwarzer Rauch steigt da auf. Basis wurde zerstört und der Trapper findet da noch so eine Kamera und fragt die Andrews, ob die oder die Doktorin, ob sie da noch was rausfinden könnte. Und irgendwann später bestätigt sich, dass das Affen waren.
Genau.
Und Kong hat in der Zeit dann das, was du schon sagtest, ist runtergegangen in eine Kristallhöhle und durch die Kristallhöhle in eine andere Welt, wo er dann den Mini-Affen und ein paar Grobian-Affen gefunden hat.
Und das ist wirklich so Planet der Affen-Style. Einer ist der Anführer, das ist irgendwie hier der Schlaxi. Und alle anderen sind Scar-King, genau, also hier König im Affenstall da, der große Klettermax.
Der König in Affenland. Louis. Aber was mir aufgefallen ist, dieser Scar King ist ja mehr so Orang-Utan angelehnt.
Ja.
Und der kleine Affe, der sieht ja eher aus wie Scar King in klein. Das könnte vielleicht ein Sohn sein von ihm.
Also ich weiß aus dem Leipziger Zoo, dass auch kleine Orang-Utans komplett anders aussehen und auch große Orang-Utans komplett anders aussehen, weil wir hier alle Menschenaffen im Affenhaus haben.
Mhm.
Manche vor, manche hinter der Scheibe, man weiß es nicht. also wir haben alles, wir haben die Bonobos, wir haben Schimpansen, wir haben die Gibbons und wir haben die Orang-Utans, also alle vier großen Menschenaffen haben wir am Start. Und der sieht tatsächlich aus wie so ein kleiner Gibbon, also der ist ein bisschen, oder Bonobo, irgendwo dazwischen, also der nur halt in Orange. Und ich glaube, die wollten den halt absichtlich niedlich machen, irgendwie, ganz schlimm.
Ja, ich meine, aber dann von der Haarfarbe her ist er halt dem Scar King ähnlich.
Also wir gucken uns mal, nee, das ist der Sänger von U2, Bono.
Bono.
Bonobo. ja, Bonobo sind tatsächlich große Schimpansen im Grunde genommen. Jetzt gucken wir uns nochmal die Gibbons an. So. Ja, wir sind da, glaube ich, eher im Bereich Gibbon. Dem fehlt so ein bisschen dieser Gesichtskranz, den die Gibbons haben, aber ist tatsächlich, also ich hätte den Zuko tatsächlich eher so in Richtung Gibbon gesteckt, bin ich ganz ehrlich.
Ah. Ja. Ja, für mich war halt nur, dass der halt dem Scar King sehr ähnlich sah.
Ja, ja. Vielleicht war das mal so gemeint, so, da diese Szenen ja eben ohne Dialog stattfinden, sondern eben nur über Mimik und Gestik und Geräusch und Kamera, gehe ich davon aus, dass da ganz viel, was gemeint gewesen ist, mit den Affen auf der Strecke geblieben ist.
Ja. Ja, also das Erste, was man aber da auf jeden Fall sieht, Kong kommt dort an, mischt sich sofort da ein, weil ein Wärteraffe einen der versklavten Affen da auf den Boden geschmissen hat. Er hilft ihm dann auf, dann kommt der Wärteraffe, will ihn da verprügeln und Kong haut ihn einfach um mit einem Faustschlag.
Ja.
Und dann sagen die anderen Wärteraffen Bescheid, dem Scar King Bescheid, dann kommt er raus, der hat einen Gürtel aus einem, ich würde schon fast sagen, wie eine Wirbelsäule mit einem Kristall vorne dran, einem blauen Kristall.
Ich hätte sogar gesagt, der Kristall ist aber hinten dran, weil an einem anderen Ende ist noch so der obere Teil von dem Schädel von dem Tier. Oh, das,
ja, aber er benutzt es ja andersrum.
Also ja, klar, er benutzt es andersrum, aber also An einer Stelle ist eben der Kopf und auf der anderen Seite ist dieser Kristall. Aber
ja gut, da wo das Steißbein ist, sein sollte, da ist der Kristall. Ja.
Genau, ja genau. Also von einer Schlange oder irgendwie sowas. Ja. Also man, ja, genau.
Genau, und das benutzt er tatsächlich als Waffe, wie so eine Peitsche. Nur, dass halt die Knochen an allen Seiten richtig sich in die Haut reinfressen und alles. Also richtig Schmerzen verursachen.
Wie so eine Ninja-Waffe. Gibt es, glaube ich, bei Naruto auch Leute, die solche Dinger haben.
Ja, genau. Und damit man auch sieht, wie böse Scar King ist, muss er natürlich erstmal einen seiner Untergebenen in die Lava werfen.
Das ist Sparta!
Ja.
Ja. Da musste ich so dran denken.
Ja, vor allem relativ zeitgleich sind die Menschen dann ja, weil das hat ja damit zu tun so ein bisschen, sind die ja relativ zeitnah dann an einer biolumineszierenden Wand oder an so einer Wand, die jedenfalls nicht aus Stein oder so besteht, sondern aus Gewebe. Mhm. Die reißen das auf, kommen da rein und sehen, oh, da werden natürlich wieder von den ganzen, ich hatte das auch vorhin gesagt, von dem indigenen Volk dort angegriffen.
Von den Iwis.
Iwis, danke. Iwi, Gia, Iline. Ja. Genau, von den Iwis, die letzten da angegriffen. Beziehungsweise die erkennen dann die Gia wohl als eine Ivy an und führen die zur Obermatriarchin.
Zur Ober-Ivy.
Ja, zur Ober-Ivy. Die kommunizieren dort auch tatsächlich nur über Gedanken. Man hört nichts, die reden ja kein Stück. Das haben die auch bei Kong Skull Island schon nicht gemacht. Mhm. Das ist so ein bisschen auch schön, dass die da eine Kontinuität drin lassen. Wobei und dann nicht. Kommen die...
Also da ist das ja nicht so erklärt worden, dass die Telepathen miteinander kommunizieren. Genau. Die haben einfach nur nichts gesagt. Ne?
Ja.
Und das ist, ich glaube halt, dass die sich das hier für diesen Film so ein bisschen aus dem Arsch gezogen haben, um auch diese telepathische Verbindung, weil das ist ja im Grunde genommen Schwesternstamm von dem Stamm auf Skull Island. Das soll einfach nur jetzt so die Hohlerde-Fraktion irgendwie sein.
Ja, wo ja die Menschen angeblich tatsächlich früher herkommen. Das wird dann ja in diesem einen Raum alles erklärt, weil da ist dann ja... Ich hätte jetzt fast gesagt, wie so ein kleiner Kinosaal, wo dann an der Wand überall die Beschriftung steht von einem Ereignis, das jetzt geschehen wird. Ein Ivy, der letzte Überlebende von Skull Island, kommt zu denen. Dann wird erzählt, dass ein Godzilla damals die ganzen bösen Affen, die an die Oberfläche wollten, in die untere Welt noch geschleudert hat, wo nur Lava und Feuer besteht.
Und das ist eben das. Jetzt frage ich dich, du hast gerade gesagt, ein Godzilla. Ein Monster, was wir bisher so ein bisschen unterschlagen haben, war Duck. Und Duck ist so eine kleine, echsenartige Kreatur, die Kong am Anfang des Filmes sein Essen klaut. Das ist so ein ganz kurzer Moment nur.
Ja.
Wenn du dich an den erinnerst. Den gibt es auch als Spielzeug. Deswegen weiß man überhaupt, dass der einen Namen hat.
Ach so.
Aber Duck selber hat ja nur einen ganz, ganz kurzen Auftritt in dem Film. Aber Zuko hingegen, der ja auch Spielzeug hat und Actionfiguren, hast du nicht gesehen, der taucht ja relativ lange in diesem Film auf. Und jetzt frage ich dich, und das war meine Idee im Vorfeld, ist Duck vielleicht sowas wie ein Baby-Godzilla? So eine Vorstufe von Godzilla? Wäre nicht der erste Godzilla-Film, der Godzilla mutieren und fusionieren und digitieren lässt? Also von daher, ne? Also kann man...
Ja, möglich wäre es ja. Oder dass er so eine Abart ist von dem anderen Eismonster, was man später sieht, was auch vier Beine hat, ne?
Also das ist halt... Also weil immer wieder gesagt wird, also diese Apex Predators, diese Titanen, die es immer wieder gibt und eben auch Ghidorah, der dann später dazukommt, gibt es die nur einmal? Ist das eine Spezies? Ist das, oder hat sich nur dieser eine Godzilla die letzten 1000 Jahre, keine Ahnung, behauptet und ist als einziger übrig geblieben? Also das ist so eine Frage, die hat sich in dem Moment gestellt. Also ist das eine Legende, die vor vielen 100 Jahren passiert ist, mit diesem einen Godzilla? Oder ist es irgendein Godzilla, ein früherer Godzilla? Und das erklärt der Film mir nicht schlüssig. Irgendwie.
Ja, ich denke mal, es wird wohl einen Godzilla vorher schon gegeben haben, weil die Axt ist ja aus einer Schuppe von einem Godzilla gemacht worden. Und unser Godzilla hat ja noch alle Schuppen beisammen. Und man hat, glaube ich, auch in Godzilla versus Kong oder X-Kong, also im Vorfilm, da auch einen Schädel von einem Godzilla gesehen.
Aber jetzt meine ich mich, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass Kong sich diese Axt selber erst baut aus der Schuppe von dem aktuellen Godzilla.
Nein, der hat doch die Axt da gefunden in der Hohlerde. Das war ja neben diesen skelettierten Kongs.
Also ich dachte, der hätte da die neue Schuppe von Godzilla erst. Aber der hat die aufgeladen.
Der hat die aufgeladen, ja. Aufgeladen hat er die. Aber die Axt war schon da.
Naja, gut, dann nehme ich das zurück. Ich dachte, ich hätte gesehen, dass er diese Schuppe da so dran gemörtelt hätte. Keine Ahnung.
Nee.
Naja, gut.
Aufgeladen hat er die, das weiß ich.
Naja, gut, dann war das
in diesem komischen Kreis.
Genau.
Aber wie gesagt, das ist so, wird halt komplett erstmal erklärt, was da überhaupt jetzt los ist. Und dann wird erstmal wieder ein Schnitt gemacht, dass Godzilla auf einmal unter das Eis geht, um da, ich hätte fast Manda gesagt,
ja,
doch. Weil das auch so eine Schlange ist, die unter Wasser ist. Von dem Tiamat. Titan Tiamat, genau. Seine Schuppen sollen ja rasiermesserscharf sein. Ja. Ja, Godzilla hat den einfach auch kaputt gemacht.
Also der hat den gezielt aufgesucht, weil er dessen Energie haben möchte.
Genau, das in seinem Bau ist ja die, glaube ich, die größte Energiequelle überhaupt.
Genau, also das ist in dem Fall die lilafarbene Energie. Vorher hatte er nur die blaue Energie. Jetzt ist er besser, weil er die lilafarbene Energie hat.
Genau, und bis er dann auch rosa gestrahlt hat und rosa Augen hatte.
Und das machen sie, glaube ich, hauptsächlich deswegen, damit sie Godzilla nicht zu früh auspacken, weil der ja immer so super stark ist und alles. Und dann können sie den da nochmal parken. Also so wie Gamera ja während der Filme auch öfter nochmal so ein Schläfchen unter Wasser macht oder sowas und sich regeneriert und so. Das böse Kaiju auch nochmal so ein bisschen was kaputt machen kann und all das. Also ich glaube, das haben sie deswegen gemacht, damit Godzilla nicht zu früh in den Kampf eingreift, weil wenn der halt schon am Anfang da reingekommen wäre, der hätte alles kaputt gestampft und das Thema wäre vorbei gewesen.
Ja, denn also so wie der hinterher auch ist, sieht man, dass der Gegner eigentlich gar keine Chance gegen den hatte.
Genau. Also die schreiben Godzilla halt erstmal aus dem Weg. Also nach dem Motto, so der Part wird da jetzt erstmal geparkt, bis wir ihn dann eben in der Story endlich brauchen können, und wir erklären das damit, dass er sich mit irgendwelchen Kräften auflädt. Das Monsterverse hat ganz viele Medien, so Romane gibt, es gibt Comics, ich habe im Vorfeld auch einen Comic gelesen, der zum Film gehört, da tauchen auch nochmal eine andere Art von Titanen auf, und die Menschen haben sich nochmal so einen Roboter gebaut, mit dem sie gegen Godzilla kämpfen wollen, und der wird dann von Godzilla kaputt gemacht. Also das Monsterverse selber ist mehr als nur diese Filme. Und da gibt es eine relativ große Anzahl an diesen sogenannten Titanen eben schon. Und ich fand immer schade, dass die nicht in dem Maße benutzt werden, wie man könnte. Also auch für Monarch haben sie eine Handvoll neue Titanen erfunden, die, also wo zumindest es behauptet worden ist, dass sie später auch nochmal in den Filmen auftreten. Das ist nicht passiert, also keiner der Titanen, die in diesem Film jetzt drin sind, habe ich in dieser Monarch-Serie zum ersten Mal gesehen. Also sowohl die Spinne, die tauchte am Ende von King of the Monsters schon mal auf.
Ja.
Ich glaube, diese katzenartigen Hyänenviecher, die habe ich in dem Comic, glaube ich, das erste Mal gesehen. Es kann aber gut sein, dass die eben auch schon vorher mal zu sehen gewesen sind. Und auch dieser Tiamat, der war vorher eben auch schon mal bekannt, der ist schon mal irgendwo benannt worden, und wenn es irgendwo auf einem Bildschirm in einem vorherigen Film gewesen ist. Und den hat man hier aber zum ersten Mal in einem Film gesehen, was ich ganz interessant gefunden habe. Und ich war am Anfang, als der erste Trailer lief, auch so ein bisschen beleidigt, dass sie halt mehr oder weniger Planet der Affen nachgemacht haben und nicht einfach ein cooles neues Kaiju sich ausgedacht haben, gegen das Godzilla kämpfen muss.
Und ja, ich hatte auch gedacht, dass es was anderes gibt als Affe gegen Affe.
Und das machen sie ja, weil es gibt ja eben, da kommen wir gleich wahrscheinlich auch nochmal zu, da ganz sicher, gibt es eben auch Shimo, diesen blauen Eis-Godzilla auf vier Beinen. Und da hatte ich eben auch gedacht, dass der halt ein bisschen mehr ist als nur Plot-Device, Fragezeichen. Meiner Meinung nach hat das Monsterverse ganz viel Potenzial, also ähnlich wie damals bei der Godzilla-Trickserie, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Da mussten sie sich ja wirklich für jede Episode ein eigenes Kaiju mehr oder weniger ausdenken, gegen das Godzilla da eben kämpfen kann. Und die Chance hätten sie halt eben auch gehabt, nochmal stärker den Fokus zu setzen auf eine wirklich echte andere Bedrohung als noch mehr große Affen. Es fühlt sich so, also du hattest am Anfang schon dich beschwert darüber, dass Godzilla in dem Film halt nicht so richtig was zu tun bekommt. Der ganze Film ist halt ein Problem von Kong, weil das halt andere Affen sind. Das heißt, ich finde es halt schade. Also es hätte auch einfach ein Kong-Film sein können. Godzilla hätte man vielleicht in dem Maße nicht gebraucht. Keine Ahnung.
Ja, das hätten die so machen können. Nicht Kong Skull Island, sondern Kong Hollow Earth oder so.
Ja, genau. Return to Hollow Earth oder
Oder Gets His Family oder so ein Scheiß.
Ferien auf Barbados, keine Ahnung.
Ja. King Kong and the Dentist. Das X-Dentist, das wäre nochmal so.
Aber gab es nicht damals eine Serie, irgendwie Ferien auf Salkrotan oder so? Keine Ahnung. Irgendwie sowas.
Ja, oh Gott.
Ja. Ferien auf Salkrotan.
Sehr gut.
Das, das nee, auf jeden Fall. Oder wir Kinder von Bullabü. Ja. Also irgendwas, also ich...
Ja, das ist auch...
Ja.
Es ist auch so generisch gewesen und der Kampf gegen Scar King, ja, der fuchtelt damit rum in seiner Waffe, merkt, oh, ich komme gegen King Kong nicht an, was ist das denn auf einmal für einer? Sagt er seinen Leuten Bescheid, hier, mach die Lava da weg. Und aus der Höhle kommt dann der, wie du sagst, das Shimo.
Genau.
Er will ja gar nicht angreifen, aber ich glaube, das ist eine Schuppe vielleicht von ihr oder sowas. Benutzt er die ganze Zeit zum Angriff. Und das sind wohl sehr, sehr starke Schmerzen, die dann entstehen, wenn er immer da die aktiviert. Wie auch immer er die aktiviert, aber es kommt immer wieder auf einmal zum Leuchten.
Also der drückt da irgendwie drauf und das und die haben Shimo eben auch mit diesen Schlangenskeletten verbunden und dann quälen, drücken ihm so ein bisschen die Luft auch weg und quälen ihn halt. Und das bringt Shimo eben dazu, diesen Eisatem, so einen Eisstrahl einzusetzen und damit eben auch Kongs Hand zu verletzen und zu gefrierbranden.
Ja.
Da habe ich dann auch gedacht, also da hättest du mal besser Toppets benutzt, da entsteht kein Gefrierbrand. Toppets!
Ja, das war schon
aus
echt.
Aus Toppets in den Geschmack. So war das.
Ja, und dann zeigt Zuko ihm noch einen Ausweg, er rennt dann dahin und irgendwann treffen die sich dann mit den Menschen plot zusammen. Und Scar King lässt noch ein paar Verfolger hinterher, davon überlebt nur einer. Der geht wieder zurück, sagt denen, oh, da sind Tore zur anderen Welt. Naja, sagen, also halt, man kann es aus den Gestiken heraus ahnen. Und dann lässt er auch Shimo frei, reitet auf Shimo, was wahrscheinlich auch dann diese Planete Affen-Vibes hat. Und reitet dann mit der ganzen Armee dann dahin. Die laufen natürlich alle, nur er ist auf der Shimo. Und dann muss Kong versorgt werden, weil sein Arm ist ja komplett kaputt.
Und parallel dazu.
Und kriegt einen Thanos-Handschuh.
Genau. Und parallel dazu, das hattest du gerade so ein bisschen angemerkt, erklärt ja die Professorin, Doktorin diese Geschichte, die sie an diesen Tafeln abliest.
Ja.
Und das sind alles diese Zeichen und das ist eine extrem lange Geschichte. Und es ist so schade, dass dieser Film keinen anderen Weg gefunden hat, diese Geschichte zu erzählen. Also, ich weiß nicht, wie viele von den Planet der Affen von den neuen Filmen hast du gesehen?
Von den neuen?
Ja.
Keinen.
Kein.
Aber ich kenne die alten.
Ja, die neuen sind sehr, sehr gut. Und zwar fängt das ja wirklich an, dass die Menschen noch auf der Erde sind und sich dann so ein Virus ausbreitet, der die Menschen mehr oder weniger dezimiert und bloß dieser eine Affe Caesar überlebt das und fängt dann an, eben diese Affengesellschaft aufzubauen. Und ganz viel in den ersten Filmen geht da eben auch über Zeichensprache, weil die Affen erst später das Sprechen anfangen. Inzwischen gibt es, glaube ich, den vierten oder fünften von den neuen Planet der Affen-Filme und da können sie alle sprechen und die sind im Grunde genommen bald an dem Status, wo sie bei den Charlton-Heston-Filmen damals gewesen sind. Ne? Also, dass die eben diese Parallelgesellschaft aufgebaut haben, dass die Menschen jagen und so weiter und so fort. Also, die meisten Affen, die wir im der Trailer lief heute vor dem Film.
Ja, habe ich auch gesehen.
Genau. Also, die meisten Affen in dem Trailer haben halt noch ganz normal gesprochen. Aber die ersten paar Filme, da war das eben mit dem Sprechen noch nicht bei allen Affen so. Und da haben die halt sehr viel über Zeichensprache kommuniziert. Mit Untertiteln und dies und das. Also das hätte man durchaus auch machen können. Klar, wilde Affen haben auch keine Zeichensprache. Auch die machen das über Mimik, Gestik, über Geräusche und dies und das. Aber es war so, also dafür, dass es halt wilde Affen waren, war es halt zu menschlich. Da waren auch die Gesichter, die sie gezogen haben. Also wenn ein Affe dich angrinst, dann gehst du besser stiften
auf den Deckel.
Grinst nicht zurück, weil wenn der dir die Zähne zeigt, dann ist Thema durch. Und auf diese Tiere halt eben diese menschlichen Mimiken und Gestik anzuwenden, führt halt dazu, dass das für mich halt Comicfiguren werden und keine echten Tiere mehr. Und dann ist mir das auch egal, ob die 30, 40 Meter groß sind oder noch größer. Dann sind das für mich halt animierte Comicfiguren und ich kann die nicht mehr als wilde Bestien wahrnehmen, sondern dann sind das halt, also ich kann es nur oft genug sagen, es sind halt einfach Charaktere und keine Tiere mehr, Personen. Und diese Szene unten in diesem Krater, wo die da Steine von links nach rechts getragen haben. Was die da gemacht haben, keine Ahnung.
Ja,
das war deren Aufgabe. Was ist dein Beruf? Ja, ich trage diesen Stein von links nach rechts.
Vor allem, weil die ja angeblich ja dahin verbannt wurden und gar nicht zurück können. Dann denke ich mir, aber die laufen doch ganz stumpf da durch.
Also nicht so richtig klar, was das eigentlich alles so richtig soll, diese Affengesellschaft. Nichtsdestotrotz hätte diese Geschichte, die halt von der Dr. Andrews eben erzählt wird, auch transportiert werden können durch diese Tiere, durch diese Affen, durch diese Monster, diese Kaijus, Titanen, wie man sie auch nennen möchte. Und dir nicht wirklich so mit dem Plotklavier vor die Füße geworfen. Das fand ich so anstrengend und so konstruiert. Und dann sind das nicht einfach nur irgendwelche Legenden, was ja okay gewesen wäre. So, wir finden hier Hinweise auf das, was früher passiert ist. Sondern es ist ja eine genaue Gebrauchsanweisung. Es ist ja exakt, das ist ja passiert. Und es ist einfach zu weit hergeholt. Also es ist zu deutlich, es ist einfach zu weit hergeholt irgendwie. Sehr konstruiert.
Ja, das ist mir dann nämlich auch aufgefallen. Ich habe auch nur gedacht, ist ja schön, dass ihr schon mal alles spoilert, da weiß ich ja, wie der Film ausgeht.
Ja.
Das ist genau das. Die wissen genau, was passiert wird und dass dann die Gila, weil sie ja die einzige von Skull Island überlebende Ivy, ist die einzige, die Mothra wiederbeleben kann. Und das macht sie auch.
Genau. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Also die Menschen müssen den Monstern ja die Namen geben, weil die selber nicht sprechen können, in der Regel. Maximal halt eben so ein bisschen über Gedanken kommunizieren, im Falle von Mothra, die du gerade schon angesprochen hast. Das ist okay, aber dann hätten sie halt auch große Bilder in der Höhle finden können, so nach dem Motto, das ist Godzilla, das ist Kong, das ist der Scar King, das ist Shimo. Und dann erzählt wegen meiner Gia diese Geschichte in Zeichensprache, die sie gerade von der Königin der Ivys da eben erzählt bekommen hat, durch telepathische dies und das. Und dann stehen die Namen da aber drunter, sodass man die halt ablesen kann. So, das hätte man eben auch so verpacken können. Also, dass irgendwer diese Geschichte halt erzählt und nicht sie das alles so von der Wand abliest. Also, es ist auch also,
vor allem, wie perfekt die das lesen kann, dafür, dass da ja nicht mehr so viel von übrig ist. Ne?
Und das sind ja so ein paar Kratzer auf dem Boden und eine Furche. Ja. Weißt du, hätte auch Abwasserkanal sein können. Und sie ist da irgendwie
weiß nicht, das große Kaiju. Oder so.
Ja, genau. Das große Kaiju-Manifest liest sie da irgendwie vor, keine Ahnung. Also das finde ich so schade. Und auch so dieses, ich muss jetzt Mothra wieder erwecken, weil sie dann auch noch ein Bild von Mothra wiederfinden. Und so, ich denke, jetzt habt ihr aber im letzten Mal, als Mothra aufgetaucht ist, ganz was anderes über Mothra erzählt, da habt ihr das noch irgendwie aus dem Ei ausgebrütet und da gab es noch eine zweite Mothra und hä?
Ja, und das ist das, was ich auch nicht verstehe, weil egal in welchem Film Mothra je aufgetaucht ist, weil hier heißt sie komischerweise immer Mothra.
Ja, fand ich auch ganz komisch.
Ja, wie aus den allerersten Filmen, da hat man sie auch Mothra genannt. Vielleicht ist das ein Bezug dazu. Aber die ist immer erst in einer Larvenform gewesen und immer aus dem Ei geschlüpft. Sie ist nicht auf einmal, sie ist da.
Ja.
Also, das hat mich auch ein bisschen gestört. Und dann sah die ja wirklich nicht schön aus. Also ja, die wollen das Design mehr an die lebendigen Motten, als an echte Motten und sowas setzen, aber ich fand das nicht schön. Mothra hat niedlich auszusehen.
Ja.
Das hat mich schon bei dem ersten ein bisschen gestört. Ja,
wollte ich gar nicht gerade sagen, da haben wir uns damals schon drüber aufgeregt und so dieses neue Design, dieses amerikanisierte Design, was die Monster halt auch gerade die japanischen Monster, also das japanische Monster Godzilla oder Ghidorah ist ja auch ein japanischer, Rodan war ja auch da. So, habe ich noch einen vergessen? Nee.
Ja, Mothra.
Mothra, ja genau. Also die bisherigen japanischen Monster, die im Monsterverse aufgetreten sind, die waren halt ein bisschen amerikanisiert. Damit kann ich halt leben. Aber Mothra spricht ja dann auch irgendwie so ein bisschen und gibt so Laute von sich und dann öffnet sich so ihr Mund und da scheint es dann so ein bisschen blau raus, wo ich so gedacht habe, hast ein bisschen zu viel von dieser blauen Fanta getrunken oder was war da hier los? So, ne? Also auch sehr, sehr komisch, dass sie dann so Laute von sich gibt und das passt halt irgendwie auch nicht. Ich habe kein Problem damit, dass Monster aussehen wie Monster, aber Mothra gefällt mir halt zum zweiten Mal nicht. Also, nee, mag ich nicht.
Ja.
Alles andere ist okay.
Genau, sie war ja immer schon eher als niedlich und schön dargestellt, weil sie halt die Natur repräsentiert. Und die Natur ist ja was Schönes und Tolles. Und so ist es ja damals immer gesagt worden. Godzilla ist klar, der hat die Narben und der hat auch das Aussehen. Gut, jetzt ist er amerikanisiert, der hat wahrscheinlich zu viele Burger gegessen, aber ja.
Wobei dieser Godzilla, ey, super schlank. Richtig schlank,
Ist mir
richtig
auch
sportlich.
aufgefallen. Ja, wer weiß, was er gemacht hat in Italien. Vielleicht hat er nicht das richtige Essen gekriegt.
Er hat Pomodoro gegessen, lecker, lecker.
Ja, Pizza.
Pizza passt, lecker, lecker.
Ja, auch viel Fisch. Oder das französische Atomkraftwerk hat ihnen den Schlag gegeben, aber.
Ja, in der französischen Atomenergie sind mehr Vitamine drin, keine Ahnung.
Ja. Genüsslicheres Essen. Bestimmt von
Genau.
Sterneköchen.
Ist noch ein bisschen Kräutern verfeinert, mit Kräutern der Provence.
Ja, war ja, glaube ich, sogar Provence, oder? Wo war
Ja,
der?
ich glaube
Ja,
schon,
irgendwo
irgendwie so.
Süditalien, ja.
Ja.
Südfrankreich.
Uran,
Ja, aber.
Uran der Provence.
Ja. Ja, aber ist mir auch tatsächlich aufgefallen, dass er in diesem Film wieder deutlich weniger Masse hatte. Vielleicht brauchte man das auch später, weil der dann ja rennt und alles, dass der nicht zu
Ja.
merkwürdig aussieht.
Und das ist, glaube ich, das, was der Film für mich auch nicht konsequent genug macht. Und das habe ich jetzt in Nachbereitung zum Kinogang öfter gelesen, dass der 2014er Godzilla-Film halt gezeigt hat, dass das ein Riesenviech ist. Der ist halt behäbig unterwegs. Klar bewegt er sich mal schneller, aber das ist halt du merkst beim Laufen halt, dass der Gewicht hat. Und ich hatte spätestens in der Szene in dieser Vulkanaffenstadt das Problem, dass mir der Maßstab nicht mehr bewusst gewesen ist. Das hätten auch einfach 2 Meter große Affen sein können. Da war weil auch nichts mehr da war, was die in den Maßstab gebracht hätte. Also am Anfang, als Zuko und Kong unterwegs gewesen sind, hast du noch so normale Bäume gehabt. Die sind da so rumgestanden und die haben die halt plattgetreten. Und hast du halt gesehen, wie groß die halt im Vergleich zu einem normalen Laubbaum sind. Das war dann okay. Aber in dieser Höhle ist nichts mehr da, was dir diesen Maßstab noch erklärt, was noch, dir noch sagt, hey, das ist ein riesiges Viech. Es sind keine Menschen da im Verhältnis, es ist keine Gebäude mehr da, es ist einfach nur noch eine Höhle. Und das Problem hat der Film immer dann, oder die meiste Zeit, wenn die Monster alleine sind. Kommen dann später nochmal zum Endkampf, den müssen wir dann auch ein bisschen. Also wahrscheinlich
Oh Gott.
spätestens bei der Bewertung des Films müssen wir den Endkampf auch ansprechen, aber es ist so ein bisschen, der Film ist sehr schlecht da drin, wenn die Monster da sind, dir zu zeigen, dass sie groß sind. Und das hätte man damit lösen können, dass man die Kamera ein bisschen nach unten setzt. Nicht auf die
Ja.
Augenhöhe der Monster, sondern wirklich ein bisschen
Mehr so
mehr von unten filmen.
Vorperspektive, ne?
Ja, genau.
Oder irgendwie alte kleine Ruinen von irgendwelchen Häusern oder sowas.
Ja, irgendwas, das dir einfach
Ja.
sagt, ey, die sind riesen, scheißen groß und selbst Zuko, der Babyäffchen ist, ist einfach ein unfassbares Ungetüm. Und auch in der Interaktion mit den Menschen in den späteren Szenen, die sind immer getrennt gezeigt worden. Die Menschen standen am Rand, weiß ich nicht, wie die Reporter bei Dragon Ball Z, die über die Cell-Spiele berichtet haben, waren die Menschen dann so: Oh mein Gott, jetzt läuft er da lang, oh mein Gott, jetzt macht er dies, oh mein Gott.
Ja,
Und dann hast du
ich
halt.
glaube, man sieht nur am Strand später in Rio sieht man das noch
Ja,
mal.
genau, wie Scar King dann aus dem Wasser tritt, dann sieht man zum ersten Mal, wie groß der eigentlich wirklich ist. Und dann denkst du so, okay, jetzt haben wir ein echtes Problem. Aber im Film selber, die meiste Zeit, hast du nicht wirklich diesen Größenbezug. Und das ist sehr, sehr schade, weil dieses Imposante, was diese Kaijus, diese Titanen eigentlich haben sollten, geht komplett flöten. Und das finde ich sehr, sehr schade. Damit geht auch so ein bisschen so dieses. Es hätte einfach auch wirklich ein Planet der Affen-Film sein können und ein paar der Monster sind halt Echsen. Keine Ahnung. So, ne?
Ja, das ist mir da auch aufgefallen. Also man hat gar keinen Bezug mehr zu von den Größenverhältnissen, weil ja eigentlich alles nur noch riesig ist. Es ist ja alles riesig. Man hat nur diese kleinen fliegenden Blitzviecher, die man am Anfang gesehen hat. Die hätte man vielleicht noch nehmen können oder so. Da hätte man so gewusst, wie groß die ungefähr sind, weil die sind ja so groß wie das Raumschiff oder wie
Ja.
das Flugschiff von dem.
Und die wirken dann nur noch wie so ein Fliegenschwarm. Mehr ist es
Ja,
dann eigentlich
ja.
gar nicht. Ne?
Ja. Aber man sieht da wirklich gar nichts, das stimmt. Das sind viele, viele Sachen, wo ich, weiß ich nicht, wo ich mir dachte, ja, der Film ist nicht mehr so schlimm wie davor, habe ich so das Gefühl, aber es ist eben auch nicht wirklich besser.
Wir könnten Richtung Endkampf kommen. Was ich sagen muss ist, der fand dieses Mal in Rio de Janeiro statt. Ganz bekannte Szenerie, also Scar King und ein paar von seinen kommen eben aus dem, genau, dieser Zuckerberg, der Zuckerhut, kommen aus dem Wasser raus und greifen dann erstmal so einen Strand an. Und ich dachte so, als dann das Wasser gefroren ist, dachte ich, bin ich im falschen Kino. Hier läuft gerade irgendwie Frozen, Ghostbusters Frozen Empire. So, das ist so, was ist hier los?
2012, die Welt geht unter.
Oder das? Today After Tomorrow.
Ja, genau, das war der Film. Ja,
genau. Das war das. Und dann ist aber die Action in Rio ist eigentlich relativ nice. Was mich tatsächlich ärgert ist, jetzt hätte Jesus mal den Zeitpunkt gehabt, einzugreifen. Er hat nichts gemacht. Er hat oben gestanden und zugeguckt.
Ja, mit seinen ausgebreiteten Armen.
Ja. Also, das wäre doch. Alle fragen sich immer, what would Jesus do? Er hat nichts würde er machen. Ja. Er guckt einfach nur zu.
Schon mal vor, der hätte auf einmal angefangen, sich zu bewegen und wäre mit dem Zuckerhut da hingekommen und hätte die auf die drauf geklatscht.
Also, es ist.
Kong X Jesus.
Es ist unfassbar. Jesus steht da und macht nichts. Und nachdem was, weiß ich nicht, die haben einen Mechagodzilla gebaut, der einfach physikalisch keinen Sinn ergibt. Das ist Quatsch, das ist okay. Das ist ein blöder Kaiju-Film am Ende des Tages. Jetzt nicht persönlich nehmen. Es gibt Menschen, die reagieren auf solche Aussagen sehr, sehr allergisch, das ist mir egal.
Ja.
Aber ja,
in Deutschland kann irgendwie keiner mehr richtig was ab.
Genau.
Mal ein bisschen drüber stehen. Ich kann auch über mich selber lachen.
Ja.
Jedes Mal, wenn ich mich in den Spiegel sehe.
Ja. Nichtsdestotrotz hätte ich es nicht schlimm gefunden, wenn sie gesagt hätten, wir werden den Kaijus, den Titanen nicht mehr her, wir packen jetzt unseren Roboter aus. Den haben sie ja in dem Comic zum Film, hatten sie ja diesen Roboter. Weißt du, wo sie dann so Transformers-artig mit unterwegs gewesen sind. Das hieß irgendwie Kaiju Slayer oder irgendwie sowas hieß der oder so.
Das ist Pacific Rim-mäßig, ne?
Ja, so ein bisschen, da hatten sie dann eben auch da einen, aber der war wahrscheinlich auch nur für den Comic gedacht, keine Ahnung. Comic ist, also Prequel-Comics zu Filmen sind sowieso immer schwierig, weil davon darf nichts im Film vorkommen, weil die Leute sich sonst verarscht vorkommen. Und die Storys in den Comics ist nicht abgeschlossen. Und also Prequel-Comics zu Filmen machen in der Regel keinen Sinn. Also das ist, macht auch keinen Spaß. Den Endkampf muss ich aber loben, weil der hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Scar King verliert irgendwann die Kontrolle über Shimo. Shimo und Godzilla greifen dann auch gemeinsam an, gucken sich kurz an, nicken sich mehr oder weniger so zu.
Und versuchen dann halt das Ding, also von dieser komischen Rückgratpeitsche fliegt auf jeden Fall dann der Kristall ab. Genau. Und Kong will da die ganze Zeit hin, wird aber von Shimo angegriffen. Der hält aber mit seinem neuen Thanos-Handschuh dagegen und will dann immer näher da dran. Kommt Scar King wieder und Godzilla hält ihn auf und das geht immer so ein bisschen weiter. Und am Ende kommt dann der Zuko vorbei mit der Axt, die vorher doch in der anderen Welt, in der Unterwelt da, in der Hohlerde stecken geblieben ist. Holt er dann und mit der Axt macht er dann diesen Kristall kaputt. So, und Shimu, der versteht erst noch nicht so schnell, was los ist, aber dann merkt er, oh, es ist kaputt und dann greifen die alle den Scar King an.
Genau.
Bis Scar King dann gefriert, weil King Kong hält ihn in der Luft. Shimu greift dann Scar King an, er ist dann einfach nur noch ein riesen Eis am Affe am Stiel. und dann zerschmettert Kong den einfach auf den Boden und der ist zertrümmert in 10.000 Millionen Teile. Und mir auch denken, wo ist das ganze Blut und die Knochen und alles, weil er ist ja kein Eis geworden, oder?
Ja, das ist halt am Ende des Tages auch noch ein Kinderfilm, weißt du, das musst du den Kindern noch irgendwie. Ne? Als er den gefrorenen Scar King dann so hochnahm und dann wie mit so einem Wrestling-Move dann so weggebasht hat, das war schon sehr witzig und habe ich dem Film dann auch gegönnt, dass da nicht so viel Blut rumgespratzt ist und keine Leichenteile, also dass der einfach in so Kristalle zerfallen ist. Da kann ich in dem Fall mit leben. Also wie gesagt, ich brauche in einem Film wie diesen keinen Realismus. Das halte
war jetzt ich, auch nicht so schlimm gemeint. Ich hab's nur gedacht, schade, dass das etwas anders sein muss.
Ja. Wie gesagt, Realismus hätte ich da auch ein bisschen falsch gefunden oder was falsch gefunden. Er hat mich jetzt nicht gestört, dass er nicht da war, sagen wir es mal so.
Ja, man hat ja immer einen Zahn von ihm gesehen, der ausgeschlagen wurde.
Der ist dann irgendwann in den Straßen von Rio gelandet.
Ja. Da konnte man dann mal sehen, wie groß eigentlich so ein Zahn von dem ist.
In den Straßen von Rio.
An der Coca-Cabana.
Genau. Ja, bist du schon, haben wir noch irgendwelche wichtigen Details vergessen? Ich hätte fast gesagt, nee, und den Rest können wir dann im Fazit mit abhandeln. Und
ich habe extra bis zum Ende des Films gewartet und es kam nichts.
Ja, fand ich auch schade.
Das fand ich ein bisschen schade, weil sonst immer was, habe ich extra meinem Kollegen gesagt, normalerweise kommt immer was und genau dann kommt nichts.
Ja, das Ding ist halt, dass dieses ganze Monsterverse so ein bisschen auf Zuruf passiert. Dass sie halt immer wieder, ich weiß nicht, die Lizenzen erneuern müssen mit Toho und dann eben immer wieder neu entscheiden müssen, ob sie weitere Filme machen oder nicht. Also momentan macht ja auch Warner die Distribution mehr oder weniger dieser Filme und Legendary produziert die Filme. Es wird immer mal wieder gemunkelt, dass auch ein anderes Studio zusammen mit Legendary diese Filme eben macht. Das wird nicht so richtig klar. Also ich freue mich halt immer, wenn ein neuer Monsterverse-Film angekündigt wird, weil es dann heißt, hey, es geht weiter, aber so richtig sicher. Es ist halt nicht wie bei Marvel, wo du die nächsten 5 Filme schon weißt. Ne? Ja. Sondern es ist halt immer so, ja, machen wir noch einen, mal gucken, wie der gelaufen ist und dann machen wir noch mal was. Ja. Auch die Serie, die jetzt eben gelaufen ist, war auch eher so ein, ja, wir können auch noch mal eine Serie machen, das ist auch mal ganz schön. Dann zeigen wir Godzilla da noch mal, irgendwie in 10 Stunden die Serie dauert, mal dreimal durchs Bild läuft und so. Also da würde ich definitiv, also vielleicht haben sie momentan auch einfach noch keinen Weg.
Ja, ich meine nur, weil du siehst ja am Ende, wie Godzilla wieder in sein Kolosseum-Schlafplatz geht. Da einschlägt, aber von King Kong sieht man eigentlich nicht mehr so viel.
Aber das ist halt auch wirklich nur so ein, ja, so Godzilla ist halt da. Der, ne, wenn man ihn braucht, dann kommt er halt gut angelaufen und macht dann irgendwas. So wie er oft ja auch in den japanischen Filmen halt, ey, da ist ein neues böses Kaiju, Godzilla kommt, macht den platt, geht wieder nach Hause.
Geht wieder zur Insel zurück,
genau. Also das ist halt auch einfach nur die Figuren wieder da zu parken, wo sie halt schon waren, um sie dann da das nächste Mal wieder abzuholen, wenn man sie wieder braucht. Aber den Leuten halt auch keine Versprechungen zu machen, zu sagen, hey, da folgt jetzt irgendwie noch das große Suku und Shimoverse, wo die halt Abenteuer erleben. Sondern es ist halt wirklich so, ja, können wir mal warten, ob noch einer angekündigt wird. Vielleicht kommt in 2 Jahren einer, vielleicht kommt in 3 Jahren einer. Momentan ist da meiner Meinung nach oder meiner Ansicht nach nichts geplant. Also ich weiß von keiner Fortsetzung, die irgendwie jetzt angekündigt war.
So, ich hatte noch irgendwas mal gesehen auf YouTube. Irgendwas mit so einem Space-Godzilla-artigen. Dass das vielleicht nochmal nicht geplant, aber da wäre wohl schon mal irgendwie was so in der Runde geworfen worden bei Legendary.
Das habe ich jetzt hier tatsächlich auch. Mehr Godzilla, wie geht's nach Godzilla und Kong weiter? Da ist dann auch Space-Godzilla drin. Das sind dann aber auch so, also wenn dann der Regisseur sagt, ja, als nächstes Monster könnte ich mir beispielsweise vorstellen, es gibt Space Godzilla, dann wird das ja direkt für bare Münze genommen. Ne? Mhm. Also ich habe in dem Bezug nichts gehört, aber auch, weil ich einfach wirklich nicht danach geguckt habe.
Ja, ich habe mich sonst auch nicht spoilern lassen. Ich habe das nur, ja, ist auch wahrscheinlich, dass das könnte sein, Filmstarts, ne?
Genau, Filmstarts auf YouTube dann eben, dieses Vorschaubild da gesehen.
Okay, ja, dann ist das wahrscheinlich derselbe, ja.
Also möglicherweise haben sie irgendwas geplant, möglicherweise aber eben auch nicht. Es ist halt eben nicht so wie beim letzten Mal, als klar war, hey, Godzilla vs. Kong ist so gut gelaufen, wir machen eine Fortsetzung. Da war der Film ja noch gar nicht gestartet, da wusste man das im Grunde genommen schon. Oder als die Filme noch alle einzeln liefen. Dann klar war, hey, wir führen irgendwann Godzilla und Kong eben auch zusammen. Also wo am Ende von Skull Island Kong eben auch dieser Hinweis, dieser Hinweis am Ende kommt, hey, Godzilla kommt noch dazu und Mothra, wir sehen Mothra noch und Ghidorah kommt irgendwann. Also es ist halt momentan so ein bisschen in der Schwebe und ich weiß, also ich ist vielleicht ein bisschen ketzerisch gesagt, ich weiß nicht, ob ich mehr davon haben will. Also vielleicht ist auch einfach jetzt mal gut. So,
ja, ich sag mal so, also noch ein Film, wo gefühlt 3/4 Kong drin ist, brauche ich nicht auch nochmal.
Also ich hätte gerne...
Nicht so. Ja,
ich hätte dann gerne wieder einen Kong-Film, sagen wir es mal so.
Ja,
Aber du kannst halt in einem Universum, wo es Godzilla gibt, und da greift ein böses Monster an, nicht erklären, wo ist Godzilla, wenn da irgendwas passiert. Das ist mein Problem. Weil Godzilla
Der hält sich ja vielleicht auch eher aus der Hohlerde raus. Da kann man das ja theoretisch trennen.
Ja,
der ist ja jetzt nur gerufen worden. Beziehungsweise Kong hat ihn ja provoziert, um ihn da reinzuschmeißen.
Ja, also er hat ihn mit dieser Prügelei so ein bisschen motiviert. Das Ding ist, du siehst ihn, du siehst Godzilla halt in der Monarch-Serie, in dieser Zwischendimension von der Hohlerde. Der hat noch einen anderen Namen. Und da taucht Godzilla dann auch eben plötzlich auf, weil er da sein muss, um die anderen, um die Menschen, die dann plötzlich in dieser Dimension drin sind, also die können sich ja immer nur an so einen Titan dranhängen. Die können ja alleine, können die ja gar nicht dahin. Und Godzilla ist dann eben, damit die sich an den dranhängen können, auch in dieser Hohlerde. Da scheint er wohl selber auch mal hinzugehen. Das haben sie ja in den Filmen davor auch erzählt, dass der halt deswegen immer wieder verschwindet oder schneller halt eben über die Erde reisen kann, weil er diese Tunnel durch die Hohlerde eben benutzt.
Ja, das stimmt. Das haben die gesagt. Nur in diesem Film klang das wieder genau andersrum.
Ja.
Also die haben das wieder anders gedreht. Hier hieß es ja, ja, weil King Kong ist jetzt unter der Erde, deswegen also in der Hohlerde, und deswegen haben die ihre Reviere. Kong ist in der Hohlerde und er hat die Erdoberfläche.
So. Ich glaube, die Serie spielt aber auch zu einem früheren Zeitpunkt. Also die Serie spielt, glaube ich, irgendwo in den 2010er Jahren, also irgendwo von 2000. Mhm. Also es gibt ja diesen G-Day, wo Godzilla eben die Stadt platt macht. San Francisco, glaube ich. Ich komme da immer durcheinander. Und die Serie spielt halt in dem Jahr danach, also in 2015. Das heißt, das Aufeinandertreffen von Kong und Godzilla ist dann nicht passiert. Es kann also gut sein, dass sie sich da eben noch nicht verständigt haben. Du hältst dich hier auf, du hältst dich da auf. So. Das heißt, deswegen
nicht nur, dass er den dann nicht schon vorher gerochen hat oder so. Also das ist, wie gesagt, da sind halt Ungereimtheiten drin.
Das sind echt Ungereimtheiten drin. Wollen wir diese Ungereimtheiten mal in eine Wertung gießen?
Ja, können wir wohl.
Dann erkläre ich nochmal die Punktevergabe. Unsere Punktevergabe funktioniert in den folgenden Kategorien. Und zwar einmal die Kategorie Monsterdesign, Monsterkampf, Monsterszenen. Dann die Kategorie menschliche Handlung. Denn nicht selten und vor allem in der Showa-Ära, und vielleicht wird das für diese Bewertung auch nochmal wichtig, haben menschliche Handlung und Monsterhandlung friedlich nebeneinander her koexistiert und haben sich nicht miteinander verbunden. Und als dritte Kategorie die Kategorie Guckgenuss. Wie viel Spaß hatten wir beim Film? Weil eben auch ein schlecht gemachter Film sehr viel Spaß machen kann und auch ein gut gemachter Film sehr wenig Spaß machen kann. Diese Kategorien bewerten wir auf einer Skala von 1 bis 10. Mit 1 das Schlechteste und 10 das Beste. Und Daniel fängt traditionell an. Bitteschön.
Ja, danke. Also ich muss sagen, so vom Monsterdesign her, Godzilla haben sie wirklich sehr schön gemacht. Also es hat mich gefreut, dass er tatsächlich wieder etwas schlanker geworden ist, dass er seine Fresssucht vom Burger King losgeworden ist.
Burger King, der Monster.
Und die Farben haben mich jetzt nicht gestört, ob der jetzt lila ist oder blau, ist auch scheißegal. Der war einfach wieder, er war einfach fantastisch, den haben sie super gemacht. Ich fand das schön, nur er ist mir ein bisschen persönlich zu kurz gekommen. King Kong an sich, man hat gesehen, er ist jetzt älter geworden, er hat so einen Bart bekommen, der ist so ein bisschen gräulicher geworden. War auch schön. Also von der Technik her ist es wirklich fantastisch. Das ist super gemacht. Ein schöner Film von der Machart her, wie die es gemacht haben. Auch die Hohlerde, wie die aussieht, wie man da durchkommt. Das sah so ein bisschen aus, als wenn die hier in Hyperspace wären.
Ja.
Sah alles ganz schick aus. Ich fand, das ist schön. Also Monster-Design ist super. Das Einzige, was, das hatten wir auch schon gesagt, was ein bisschen gestört hat, ist, die haben viel zu viele Affen gemacht, dass das Planet der Affenmäßig wäre. Und weniger Neues und vielleicht mal so Interessanteres reingebracht. Man hat doch bei King of the Monsters doch schon gesehen, wie viele verschiedene Titanen es noch gibt. Warum hat man nicht davon mal welche genommen? Oder noch neue dazu? Ja. Das ist eine Hohlerde. Wenn die schon mit so einem Blödsinn, sag ich mal, so aufkommen, mit so einem Sci-Fi-Zeug, dann kann man sich da auch so viel noch dazu denken. Noch so viel Fantastisches. Da reicht mir nicht so ein Baumstamm, der einen Menschen frisst. So was Ähnliches hatten wir ja schon bei Kong Skull Island mit dem einen Insekt. Aber an sich, wie gesagt, also die Monster sind schön gemacht. Die Kämpfe haben mir sehr gefallen, auch wenn das Ende mit der Antigravitation ein bisschen merkwürdig war, weil gefühlt haben sie trotzdem alle kämpfen können, die Affen. Nur Godzilla hatte irgendwie Schwierigkeiten auf einmal. An sich sehr schön, fand ich nicht schlecht. Da gebe ich auf jeden Fall ich bin mal gnädig. 8 von 10 Punkten für. Weil ich fand das echt schön, also das ist gut gewesen. Dafür die menschliche Handlung. Ich habe das Gefühl, diese Handlung war einfach nebenbei. Wie damals, ich weiß nicht, ob manche Zuhörer das noch kennen, ich bin von der Venus. Das war wirklich eine Parallelhandlung. Das Einzige, was wirklich mal mit dem Monster interagiert war, war der Zahnarzt.
Na, und der Handschuh.
Und der Handschuh, ja. Aber es war immer der Zahnarzt, der mit dem zu tun hatte.
Ja, stimmt, ja.
Und ansonsten lief alles parallel dran vorbei. Selbst die Geschichte, wie wir auch schon hier festgestellt haben, musste die Dr. Eileen Andrews erzählen, damit überhaupt klar wird, was da jetzt ist. Für die ganz Dummen musste das nochmal gesagt werden. Obwohl wir das gleichzeitig gesehen haben bei den Monstern. Und da habe ich mich nur gefragt, warum läuft denn jetzt alles nebenher? Ist das wieder wie früher? Also gehen die wieder Schritte zurück? Und deswegen kann ich dieser menschlichen Handlung, so interessant das auch ist, dass man die Ivys mal wieder sieht und es mal erklärt wird, was jetzt mit dem Volk auf Skull Island passiert ist, kann ich nur 4 Punkte geben von 10. Es ist unterdurchschnittlich. Das ist nicht gut genug erzählt. Es ist schön, dass man ein paar bekannte Figuren von den vorherigen Filmen hat, aber es wird nichts wirklich auserzählt. Der Typ ist immer noch, der Bernie ist immer noch ein Podcaster. Der ist sauer, dass der ganze Ruhm auf andere gegangen ist. Jetzt will er dann dort wieder seinen ganzen Podcast drüber erzählen, filmt alles bis ins kleinste Detail, wo sogar der Trapper ihm schon sagt, kannst du nicht mal, weißt du, was passiert ist mit indigenen Völkern, wenn die mit Zivilisationen in Kontakt kamen und alles, was macht er? Er dreht einfach weiter, er hat nichts gelernt.
Ja.
Ist für mich wirklich nicht gut gewesen, also wie gesagt, 4 von 10. Ein Guckgenuss, so blöd das jetzt klingt, aber der Film war für mich nicht eine Minute lang langweilig. Und ich hatte da 8,5 Stunden Arbeit hinter mir und musste am nächsten Tag wieder früh raus. Ich habe den noch spät abends gesehen. Aber ja, also wenn man Godzilla-Fan ist, ja, man kann ihn sich angucken, auch wenn er nicht oft da ist. Aber die Szenen, wo er zu sehen ist, finde ich, ist wenigstens schön anzusehen, gut gemacht. Die Kämpfe von ihm sind echt schön. Vor allem, wie wir auch schon gesagt haben, der Endkampf ist super. Da kommt Godzilla auch mal ein bisschen aus sich raus. Und ja, einen Guckgenuss würde ich auf jeden Fall geben. Und wenn ich das so zusammenzähle, ja, bin ich etwa bei 6 Punkten von 10. 6,5.
Okay. Also vorneweg, diese 2 Stunden, die der Film beinahe lang ist, vergehen wie im Flug. Das ist ein sehr kurzweiliger Film. Also Guckgenuss, also war der an einer Stelle langweilig? Nicht eine Sekunde war der langweilig. Selbst die albernen menschlichen Szenen, die du gerade schon so, du hast sie sehr abgestraft, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Selbst die fand ich irgendwie unterhaltsam, weil sie halt auch so drüber war. Dieser Trapper-Typ, der war halt derartig überzeichnet, das war fast eine Comic-Figur. Sehr sympathisch, von Dan Stevens gespielt, aber der war halt, also ab der ersten Sekunde, derartig drüber und witzig. Und auch Bernie, der mir im letzten Auftritt total auf die Nerven gegangen ist, das fand ich hier halt wirklich erträglich. Besonders, wenn man die beiden als Pärchen betrachtet. Also ich habe irgendwann zu Kati gesagt während des Films, ich schippe die beiden jetzt, weil die sich halt immer näher kommen, die haben unfassbar gute Chemie, die beiden, und irgendwann sagt Bernie auch sowas wie, boah, ich könnte dich jetzt abknutschen oder irgendwie sowas. So, und da dachte ich so, okay, ab dem Zeitpunkt schippe ich die beiden, die sind ab jetzt die Pärchen, und der Film kriegt dadurch nochmal ein bisschen mehr Spaß und so, das ist total niedlich, und die Geschichte mit der Andrews, der Dr. Andrews und ihrer Tochter mehr oder weniger ist auch sehr, ist sehr klischeehaft nach dem Motto, ach, ich dachte, du könntest vielleicht hier bleiben, weil hier deine Wurzeln sind. Nein, wir gehören zusammen und dies und das. Das ist ja sehr süß und sehr lieb, reißt keine Bäume aus, aber das will der Film, glaube ich, am Ende des Tages auch nicht. Der ist sehr gefällig, der macht keine großen Experimente, das ist schon in Ordnung. Deswegen fand ich also 4 Punkte für die menschliche Handlung finde ich sehr hart, deswegen gebe ich 6. Die Abzüge dafür, weil es einfach super konstruiert ist und wirklich all das passiert, was man ohnehin erzählt bekommt. Es ist total, wie du auch sagtest, eine Parallelhandlung zu dem, was die Monster erleben. Das, was die Monster erleben, würde sowieso passieren. Nichts davon, vielleicht noch das Wecken von Mothra, aber nichts davon ist wirklich durch die Menschen motiviert. Alles andere also ganz ehrlich, Mothra ist am Ende des Tages auch nur dazu da, um Godzilla zu sagen, arbeite bitte mal mit Kong zusammen, so als Sprachrohr zu fungieren. Das hätten sie auch noch über, das hätten sie auch noch mal über eine weitere Prügelei erklären können. Weißt du, das wäre dann auch okay
gewesen. Ja, es wird ja angedeutet, dass Kong ihn ja da reinlocken möchte. Er guckt ja dahin. Ja.
Genau, er sagt ihm ja, komm mit, und dann muss aber, wie gesagt, Mothras Aufgabe ist, Godzilla zu überzeugen. Weil nicht Anguirus hier, Godzilla ist bester Freund, ist, weil Anguirus gibt es nicht, sondern Mothra ist halt ihr bester, seine beste Freundin, so in dem Sinne. Weil in der Sekunde, wo Mothra dann so in die Mitte so aufkommt, so mit dem Mädchen so auf dem Rücken, so wie damals die Zwillinge, die Showbits, hier sind, glaube ich, Showbits oder wie?
Showbischin, ne?
Showbischin, genau, die Showbits ist was anderes. Genau, also das hat ganz viele Reminiszenzen, wie du gerade sagst, das gab es schon mal an alte Godzilla-Filme, das ist auch okay. So, ne, warum soll man an die nicht erinnern? Monster-Szenen und Monster-Handlung und all das mit dem einen Punktabzug, den ich geben muss, weil oft nicht so richtig klar wird, wie groß die Viecher sind, gebe ich für den ganzen Quatsch 9 Punkte. Und das hauptsächlich für diesen Endkampf, der in der Stadt passiert, also wo sie die Monster wirklich fast mit einer Leine wieder zurück auf die Erde bringen, damit sie da irgendwas kaputt machen können. Und dieser Endkampf ist richtig cool inszeniert. Der hat mich also wirklich an diese Ultraman-Serien erinnert, die ja bis heute laufen. Die sind ganz ähnlich inszeniert, dass sich in der Mitte so ein freier Kreis bildet. Den treten sie innerhalb von Sekunden, treten sie einen großen Kreis platt. Das ist wie so ein Moshpit quasi. dass sie da halt ordentlich Platz haben zum Kämpfen. Dann hast du vorne ein paar kleine Gebäude, im Hintergrund ein paar große Gebäude. Und dann kämpft da eben Ultraman gegen die Monster. Das ist extra so gedreht, dass das halt aussieht, als würden sie in einer Stadt kämpfen. Die haben aber tatsächlich relativ viel Platz, was man aber gar nicht sieht. Und genauso sind diese Kämpfe hier inszeniert. Da sind mindestens vier riesengroße Monster unterwegs, vielleicht sogar eher noch ein paar mehr, die natürlich entsprechend Platz brauchen. Und du hast wirklich das Gefühl, dass die in so einer Miniaturstadt unterwegs sind. Also einmal sieht man, glaube ich, Kongs Füße, und da stehen noch ein paar kleine Autos rum. Und es hat wirklich so die Optik von diesen Miniaturen, wie in den alten Kaiju-Filmen. Und das fand ich sehr toll gemacht. Und es ist natürlich alles computeranimiert. Das ist nicht, irgendwer sagte schon, dass das Special Effects Studio sollte einen Oscar dafür kriegen, wie sie den Film Regie geführt haben irgendwie. Weil es tatsächlich fast ausschließlich am Computer entstanden ist. Aber wir hatten jetzt schon ein paar Filme aus dieser Kategorie, und es sah selten so aus wie ein echter, richtiger Tokusatsu-Film oder wie eine Tokusatsu-Serie. Also man sagt ja immer mal gerne so, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Diesmal hat es auch funktioniert. Also diesmal sieht es auch wirklich aus wie ein Tokusatsu-Film, wie eine Tokusatsu-Serie. Und das hat mich richtig überzeugt. Und wie gesagt, den Punktabzug gibt es dafür, dass es in der meisten Zeit nicht deutlich wird, wie groß die wirklich sind. Und es wirklich Menschen oder wenigstens Gebäude braucht, um zu sehen, dass das eben Riesenmonster sind. Kokonus, wie gesagt, nicht eine Sekunde Langeweile, sehr unterhaltsamer, kurzweiliger Film. Das ist kein Shakespeare. Das ist kein Godzilla Minus One, das ist davon meilenweit entfernt. Ist aber ein absolut solider Eintrag im Monsterverse und kriegt von mir 8 Punkte. 8 Punkte auch. So, 8 Punkte. Das war's.
Ja, das ist halt, wie gesagt, das kommt aber auch daher, ich meine, wir hatten ja damals Godzilla King of the Monsters, da waren wir ja auch weit auseinander, weil ich eher so immer dieser Monsterkämpfer-Typ bin und mich die menschliche Handlung da eigentlich immer so peripher tangiert. Ja, du hast recht, der Trapper ist wohl ganz lustig und alles, aber für mich war er halt wichtig, ich weiß nicht, also mir wurde ja auch nicht langweilig bei dem Film, das war ja wirklich, wie du schon sagst, jede Sekunde war ja was. Aber mich haben da teilweise einfach ein paar Figuren einfach genervt. Und ich nur sagte, jetzt hört doch endlich auf, macht einfach weiter.
Kann ich total verstehen. Aber muss ich so stehen lassen. Also ja, ich muss da jetzt auch kein Gegenargument zu geben. Wenn du sagst, das hat dir nicht so gut gefallen, dann ist das so.
Das ist ja eben, wäre auch komisch, wenn wir immer in allem gleich wären.
Nee, also wir sind
ich glaube, das wäre auch für Zuhörer ein bisschen langweilig, ne?
Ja, wir sind uns oft auch sehr einig. Bin manchmal auch ein bisschen irritiert darüber, wie ähnlich wir dann in der Bewertung oft auch sind. Und dieses Mal sind wir halt mal ein bisschen auseinander. Aber ich glaube, das ist auch so, was für einen Anspruch man an so einen Film eben am Ende des Tages auch hat. Mhm. Und es ist auch legitim zu sagen, hey, das hat mir da nicht gereicht. Das ist okay.
Ja. Ne? Ja, also wie gesagt, ich habe auch von vornherein den gar nicht erst mit Minus One, wie du schon sagst, das ist komplett andere, die wollen eine komplett andere Geschichte erzählen, deswegen habe ich es auch gar nicht mitgenommen. Ich habe ihn mehr mit dem Vorgänger verglichen und habe auch gesagt, habe ich auch zu meinem Kollegen gesagt, der hier hat mir jetzt besser gefallen, weil er keine Strecken hat, keine Längen hat, die wirklich öde sind, weil da nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben gesehen, oh ja, wir hatten da glaube ich doch ein bisschen zu viele Personen drin, ein paar nervige, nehmen wir die einfach mal raus und verkürzen da die Geschichte mit.
Die wollten glaube ich bei King of the Monsters, wollten sie diesen Hype um Millie Bobby Brown so ein bisschen mitnehmen, um das Mädel von Stranger Things, die ja da in King of the Monsters eine ganz zentrale Rolle hat. Find auch gut, dass die nicht wieder besetzt haben.
Ja.
Weißt du?
Ja.
So, dass
die war anstrengend.
Der Podcaster, dass der wieder mit dabei ist, damit kann ich leben. Aber die Kindercharaktere aus dem King of the Monsters brauche ich auch nicht. Und ich gebe dir recht, der hat, also jetzt hier dieser Godzilla X Kong hat für mich definitiv King of the Monsters als einer der besten Monsterverse-Filme für mich so ein bisschen abgelöst. Also bisher hätte ich immer gesagt, so meine beiden Liebsten waren immer Skull Island und King of the Monsters. Ich habe aber auch King of the Monsters schon länger nicht mehr gesehen, sagen wir es mal so. Deswegen müsste ich das noch mal verifizieren. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mir jetzt, also ich fand auch Godzilla vs. Kong nicht nur gut. Ne? Das ist natürlich
das nicht. Aber ich fand, die haben so ein bisschen, wie du schon sagst, die haben ihre Hausaufgaben diesmal gemacht.
Ja.
Man merkt es so ein bisschen. Weil, wie du schon sagst, wenn ein Film nicht eine Sekunde lang langweilig ist, und das bei über zwei Stunden oder was das jetzt waren, und ich habe ja vorher noch gearbeitet und alles. Und ich fand den nicht langweilig, bin nicht müde geworden. Ich hab da nicht so immer gesagt, oh Gott, wann ist der Film zu Ende? Sondern ich habe einfach nur das genossen. Mhm. Deswegen auch dieser Guckgenuss. Dann, und bei dem anderen Film davor, da habe ich mir nur gedacht, lass ihn endlich enden. Und da kam noch mehr. Und dann kam noch mehr. Und dann so unnötige Szenen, wo ich nur dachte, schneidet den Quatsch raus. Hatten wir ja damals gesprochen, kann man sich ja in dem alten Podcast anhören. Genau. Dagegen finde ich den wirklich deutlich besser, auch wenn für mich die menschliche Handlung nicht mehr so top ist, aber es ist nicht langweilig.
Ja.
Also dieser Film, der war wirklich für mich, wirklich von dem Monsterverse, von dem amerikanischen her, wirklich mit Kong Skull Island wirklich deutlich besser.
Also dann
die zwei Höhepunkte im Moment.
Ja. Und man darf gespannt sein, ob es weitergeht. Es ist, wie gesagt, momentan nichts bekannt und es ist tatsächlich im Moment auf Zuruf. Das heißt, wenn die Filmstudios das Signal bekommen, dieser Film ist wieder erfolgreich, dann machen sie wohl noch einen nächsten. Aber es ist gerade nichts angekündigt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hätte tatsächlich, wie gesagt, Lust auf noch einen normalen Kong-Film. Ne? Also wirklich nur was mit Kong und Monstern und vielleicht auch mal wieder, also lass dieses Franchise auch gerne einfach ruhen. Und macht das 27. King Kong Remake, keine Ahnung, aber macht gerne einen weiteren Kong-Film, habe ich kein Problem.
Oder die machen das so wie bei dem Marvel Universe, haben die ja auch drei Iron Man-Filme gehabt und mehrere, sag mal schnell.
Avengers?
Ja, Captain America und solche Sachen. Haben die auch einzelne Filme, mehrere von rausgebracht. Das kann man doch auch da machen. Lass doch, wie du schon sagst, soll Godzilla sich da im Kolosseum ausruhen und Kong erlebt unten noch ein paar neue Sachen, die wir nicht kennen. Da stand ja auch, dass die Hohlerde erst zu ein paar Prozent erforscht ist.
Nach Kong Skull Island. Kong Skull Island.
Ja. Suku Island.
Genau. Suku Skull Island.
Ja, Suku Skull Island, genau.
Beim nächsten Mal hat Daniel wieder Urlaub, nachdem er beim letzten Mal schon Urlaub gehabt hat. Denn da senden wir eine alte Besprechung, die ich noch in der Konserve hatte. Die hatten wir schon mal aufgenommen in Antizipation darauf, dass eventuell noch mal eine Staffel Podcast Guiden zustande kommt. Aber das hat ja nicht geklappt. Und dann hatten wir für alle Fälle eine Sendung aufgenommen, und zwar zum 2022er Film The Lake aus Thailand. Hast du den gesehen?
Nee. Aber dann gut, dass ich das weiß, kann ich mal nachgucken.
Genau, kannst du dir den Podcast anhören, ob es sich lohnt. The Lane von 2022. Ja. Kannst du dir den Podcast anhören und dann hören, ob sich das angucken lohnt. Nach diesem Godzilla dann im Juni den nächsten Godzilla, nämlich Godzilla vs. Megagiros. Den kenne ich gar nicht. Den haben wir nie gesehen.
Oh ja, ach ja, der. Mhm.
Das wäre der nächste. Ich glaube, dass wir den dann nehmen können. Und im Sommer, dann müssen wir nochmal gucken, ob wir den besprechen. Und wie wir den besprechen, kommt der nächste Ultraman-Animationsfilm zu Netflix.
Netflix habe ich, da kannst du mal fragen.
Genau, dann machen wir das. Das ist definitiv auch noch dran. Und dann hoffe ich, dass wir im Sommer tatsächlich endlich in die 2000er-Jahre-Staffel starten können. Mhm. Wir hatten zwar, im Februar haben wir ja schon Godzilla 2000 besprochen, aber das war ja eher das Ende der 90er-Jahre-Staffel als der Beginn. Das ist seltsam.
Ja, steht Millennium drauf, aber 99 gemacht. Also es ist
Godzilla 2000 und ist von 99 und irgendwie so.
Es ist ein Twilight-Godzilla. Oder so ein Schrödingers-Godzilla. Ist es da oder auch nicht?
Ist er in den 90ern oder ist er in den 2000ern?
Ja, genau, man weiß es nicht.
Hört er Rave-Musik oder Gangster-Hip-Hop?
Ja. Oh Gott, jetzt stelle ich mir den gerade mit so einer Hip-Hop-Mütze vor.
Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.